another visitor. Stay a while. Stay forever.
Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
Hallo Christian.
Hallo Gunnar.
Du Christian, wie jeder weiß, du, weil ich dir oft erzähle und Podcast-Hörer, weil ich denen auch oft erzähle, habe ich so ein Guilty Pleasure, wie man im Englischen sagt. Und zwar habe ich eine Faszination für Militärgeschichte. Ich lese manchmal so Schlachten nach Wikipedia nach und das ist alles ganz schlimm, kann da stundenlang in irgendwelchen Schlachten im Dreißigjährigen Krieg hängen bleiben. Aber was noch viel kruder ist, ist meine Neigung für fiktive Militärhistorie. Wir wissen alle, dass im Herrn der Ringe, im dritten Buch, dass da die Hälfte des Buches aus einer großen Schlacht besteht, ja, die Schlacht um Gondor, und die andere Hälfte aus so einer Reise von Frodo durch Mordor. Und ich habe die Frodo-Reise einmal grob quer gelesen und die Schlachten 15 Mal. Ich weiß es noch wie heute.
Ich warte immer noch drauf, worauf du hinaus möchtest.
Ja, das führt natürlich gut zu meiner Faszination für Warhammer, die ich auch schon in diesem Podcast mal ausgebreitet habe, das ja auch eine fiktive Militärhistorie ist. Und das führt ja sensationell gut zu Battletech. Was ja im Wesentlichen, wenn man sich das Background-Material anguckt, einfach eine Kette von Schlachten und Intrigen und von Militärhistorie ist.
Okay.
Da wollte ich hin, um schon mal den Boden zu bereiten dafür, dass ich ein ganz großer MechWarrior-Fan bin.
Das hätte man auch mit kürzeren Worten ausdrücken können, glaube ich.
Nein.
Das kommt jetzt vermutlich auch nicht so überraschend für die Hörer dieses Podcasts. Und um jetzt gleich nochmal eine richtige, super Top-Überraschung oben drauf zu setzen, sage ich jetzt, dass ich da überhaupt nichts damit anfangen kann mit Battletech. Na, das haut uns jetzt alles aus den Socken. Und dass ich auf meine alten Tage mich nochmal mit einem Mech-Spiel auseinandersetzen muss, weil du dieses Thema ausgesucht hast, das hätte ich auch nicht gedacht. Und jetzt reden wir dann auch noch ausführlich darüber und ich bin wirklich, wirklich gespannt, was du zu erzählen hast, sowohl zu dem ganzen Battletech-Hintergrund als auch zu MechWarrior 2, was ja das Schwerpunktthema ist, denn für mich war das eine neue Erfahrung, wie damals schon bei Space Hulk, was du ausgesucht hast, was ja im weitesten Sinne auch, ich kategorisiere das mal als Spiele mit Kampfanzügen im weitesten Sinne, und auch das war ja für mich schon eine neue Erfahrung und jetzt schon wieder. Und mein Zugang zu dem Spiel ist ähnlich wie bei Space Hulk, also du musst mir das nahe bringen, Gunnar.
Ja, das werden wir versuchen. Aber du hast es ja nochmal gespielt. Ich meine, wie kann man denn das nochmal spielen und nicht schon im Intro, beziehungsweise in der unfassbar brillanten Art, wie das Spiel dir seine Mechanik beibringt, in diesem Training, schon so einen Bock kriegen und sofort in die Armee eintreten wollen?
Um das an der Stelle schon mal wegzunehmen, das, was mir mit am wenigsten gefallen hat an MechWarrior 2, ist das Intro und es sind die Trainingsmissionen. Beides zusammen hat mir beinahe die Lust vergällt. Und wenn ich es nicht hätte spielen wollen für diesen Podcast, dann wäre ich da, glaube ich, schon wieder ausgestiegen. Das Intro, das setzt ja die Szene schon ganz gut, worum es da geht. Das ist von dem zweiten Teil, das ist ja so ein Renderfilmchen. Wir reden hier vom Jahr 1995, wo das Spiel rausgekommen ist. Und dieses Filmchen stammt von Digital Domain. Das ist eine Effektproduktionsfirma fürs Kino. Die ist von James Cameron mitgegründet worden, 1993. Die war da also noch relativ jung. Die haben dann später die Effekte für Titanic gemacht und für hunderte andere Filme und für Werbung und was weiß ich. Aber dieses Filmchen für MechWarrior 2, das muss, ich nehme mal an, eine ihrer früheren Auftragsarbeiten außerhalb von Filmen gewesen sein. Aus der Ich-Perspektive in einem Mech, ich glaube in einem Timberwolf, stapfst du da so durch so eine Canyon-Landschaft. Die ist nicht lang, die Szene, da geht es um einen Konflikt von dir und einem Mech, den du rettest, gegen zwei Gegner-Mechs. Und da stapfen diese Mechs schwerfällig durch ödestes Terrain, durch so eine Canyon-Landschaft. Um die Ecke kommen dann diese anderen riesigen Maschinen, stellen sich da gegenüber und dann wird so aufeinander geschossen, bis einer von diesen Mechs kaputt ist. Also, um ehrlich zu sein, bis alle kaputt sind. Und das könnte kaum schwerfälliger, undynamischer und langweiliger sein als diese Szene. Und dann dachte ich, okay, so ist es also mit diesen Mechs. Das wird ja ganz schön mühsam werden. Und so war es ja dann auch.
So ist es ja auch. Das ist ja aber auch das, was es so interessant macht. Also die Szene, die du beschreibst, die man sich auch echt nochmal angucken muss, weil das echt auch heute noch toll aussieht, wie ich finde.
Nein.
Doch, toll aussieht. Zeigt ja exemplarisch ganz viele Elemente dieses Spiels. Diese Schwerfälligkeit, diese Schwere dieser Waffen und diese Langsamkeit der Bewegung, die ja einen großen Teil dieses Spiels ausmacht, ja. Und dann geht der ein Mech auch wirklich um so einen Berg rum und so. Das ist auch so ein wesentliches Element des Spiels. Und ganz viel wird ja auch geschossen, jedenfalls wenn du der überlegene Mech bist, einfach so straight geradeaus gegeneinander. Ja, ist natürlich ein bisschen eine vereinfachte Szene, aber finde ich schon eine Kampfszene, die so ein bisschen verdichtet so ganz gut im Spiel passieren kann. Und eine Kampfszene, die schlecht ausgeht und die grandios audio inszeniert ist für die damalige Zeit. Eine Szene, die ich heute noch als beeindruckend empfinde. Da wundert mich nix, dass die noch einen Oscar gekriegt haben hinterher. Das konnte man da schon sehen.
Da muss ich erstmal dran knabbern jetzt an dieser Aussage. Also wenn das Intro für dich schon zum legendären Status des Spiels gehört. Wie gesagt, ich finde, das kann man auch gut überspringen. Und es kommt ja auch nicht mehr viel in der Art im Spiel. Also da kommt ja nicht mehr viel Renderzeug oder Zwischensequenz. Es ist ja ziemlich pur Spiel eigentlich. Und das ist ja auch das viel Interessantere daran. Aber wir reden, wenn wir über MechWarrior reden, natürlich über Mechs, ja, also über riesige meterhohe Kampfanzüge. Ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber letztendlich ist es ja eine Maschine, in der ein menschlicher Pilot sitzt. Also Mecha nennt man das, glaube ich, heute. Nicht wie die Stadt, sondern wie diese japanischen Roboterviecher. Und in dem Fall sind es halt futuristische Kampfmaschinen aus dem 31. Jahrhundert, glaube ich, wo das spielt. Also es ist Science Fiction und man spielt den Piloten in einer von diesen Maschinen. Und das Ganze ist eingebettet in ein fiktionales Universum. Das nennt sich Battletech und das kommt aus dem Rollenspiel-Brettspielbereich. Aber das kannst du sicher viel besser herleiten, als ich das kann.
Ja, das können wir auch nicht auslassen, fürchte ich.
Ja, lass uns da anfangen, weil da geht die Geschichte ja los. Und um das vielleicht noch ganz kurz vorweg zu sagen, was ich dann mit das Interessanteste aus meiner Perspektive finde, ist, naja, das Spiel, ja, aber eigentlich diese Ära, weil diese Geschichte, die wir jetzt dann erzählen, die führt uns zu der interessantesten Zeit in der Geschichte der Firma Activision, von der das Spiel kommt. Das ist ja eine sehr erzählenswerte Geschichte. Und sie führt uns auch in eine Ära, wo Mech-Spiele ein richtiges Ding waren. Heutzutage ist das Einzige, was mir so aus dem Stegreif einfallen würde, Titanfall, wo Mechs eine Rolle spielen. Aber in den 90er Jahren, wo wir hier mittendrin sind, ist das ein ganzes Genre von Spielen. Und sowohl im europäischen bzw. amerikanischen Raum als auch im japanischen Raum. Und das lässt sich alles ziemlich gut zurückführen eben auf dieses Battletech. So, jetzt du.
Ich kenne mich nicht gut aus mit dem östlichen Zweig, also mit dieser Tradition der Mechas und so. Ich dachte auch immer, das seien Roboter, wo du ganz richtig sagst, dass hier bei allem, was um Battletech geht, dass es da so um Fahrzeuge geht im weitesten Sinne, also um große selbstlaufende Maschinen, die von Menschen bedient werden, von spezifisch hier genetisch gezüchteten Kriegern im Battletech-Universum. Und 1984 kommt es auf den Markt, das ist ein Tabletop-System, eher ein brettspielhaftes System. Das hat noch keine Miniaturen, wie man es mit Tabletops assoziiert. Das hat Hexfelder und so ausgeschnittene Kärtchen, mit denen man arbeitet. Ist, wie meine Frau sagen würde, ein Mömpelspiel. Also ein Spiel, bei dem total viele Sachen in der Packung liegen, die man dann ausschneiden oder ausstanzen muss. Und es beschäftigt sich sehr stark mit der Simulation von einzelnen großen Maschinen, halt eben diesen laufenden Mechs und deren Rolle im Kampf. Also ziemlich ausgefeiltes, cleveres und tiefes System. Kommt 84 raus, ist so ein bisschen eingeklemmt zwischen den Warhammers, die ich mehr gespielt habe, also das Warhammer Fantasy, über das wir auch schon mal geredet haben, das ist ja dann ein System mit Zim-Miniaturen, das kommt 1983 und das Warhammer 40k, was in der Science-Fiction spielt und dem Battletech ein bisschen ähnelt, ganz bisschen, ganz sanft, das kommt 1987, also 3 Jahre später.
Also ich habe mit dem Battletech an sich keinerlei Erfahrung und genauso wenig mit dem Rollenspielableger, also Pen-and-Paper-Rollenspielableger, der das nächste ist, was Faser dann rausbringt. Und der heißt dann MechWarrior und darauf basiert meines Wissens nach dann auch die MechWarrior-Reihe. Und der kommt 1986, glaube ich, also dieses Pen-and-Paper-Rollenspiel.
Ja, ich bin gar nicht sicher, ob das nicht nur einfach einer der Namen ist. Ich glaube, die Computerspiele sind offiziell nicht Kanon, also die gehören nicht direkt in die Zeitgeschichte, übernehmen aber grundlegende Arten der Regelmechanik, auch vom normalen Spiel. Aber da es ja Echtzeitspiele sind, versuchen sie nur das Spielgefühl zu emulieren und nicht so stark das Regelset zu emulieren. Obwohl aber die Waffentypen und die Mech-Typen und diese ganzen Sachen und die ganze Lore und die ganze Geschichte, das kommt alles 1:1 aus Battletech.
Okay, jetzt wo ich so drüber nachdenke, glaube ich, würde ich auch sagen, dass die Spiele wohl eher ihren Bezugspunkt in dem Brettspiel haben und weniger in dem Rollenspielableger.
Ja, glaube ich schon auch. Im Rollenspielableger geht es ja auch logischerweise nicht die ganze Zeit ums Kämpfen und im Brettspiel geht es ja pur ums Kämpfen. Man hat da für jeden dieser Mechs, das sind halt große, mächtige Maschinen, die vertragen auch mehrere Treffer und so, die haben einzelne Trefferzonen, die man ansteuern kann. Das ist ein langer Kampf, obwohl das so kleine Miniaturen sind, 6mm Miniaturen, viel kleiner als die späteren Warhammer Miniaturen und es sind gar nicht so viele auf dem Spielfeld, weil es wenige Einheiten sind, weil die Einheiten so stark sind und multiple Waffensysteme haben. Also so ein typischer Mech, der hat logischerweise zwei Beine und zwei Arme und ein Torso, und der hat dann zum Beispiel Waffen in den Schultern und Waffen in den Armen und Sprungdüsen in den Beinen, und die haben alle viele Waffensysteme und können relativ viel damit machen. Die späteren Mech-Spiele sind eigentlich Fahrzeugsimulatoren, militärische Fahrzeugsimulatoren, wurden dann bei der GameStar in den Tests auch unter Simulation geführt und nicht irgendwie unter Actionspiel. Und ich finde, das ganze Spielgefühl von diesen Spielen ist nah eher an der Weltraumsimulation oder an Panzerspielen, weil du halt komplexe Geräte bedienst und die auch mit verschiedenen Waffen auflädst und das Spiel anders wird dadurch, ob du jetzt viele Raketen dabei hast oder Laser oder Sprungdüsen oder nicht. Und das ist auch schon im Brettspiel so.
Du hast da schon einen ganz wesentlichen Punkt gesagt, der für mich interessant war und aufschlussreich war, als ich mich mit MechWarrior 2 beschäftigt habe. Denn ich hatte das Spiel vorher, wie gesagt, noch nie gespielt. Ich habe noch nie ein MechWarrior-Spiel gespielt. Und das, was für mich überraschend war, wenn man sich das anguckt, bevor man jetzt in das Spiel einsteigt, einfach einen schnellen Blick auf einen Screenshot oder ein Video wirft oder sowas, dann sieht das aus wie ein typisches 3D-Spiel aus jener Ära. Wenn man nicht genau hinschaut, so eine Cockpit-Perspektive, oder es gibt sogar eine Außenkamera in MechWarrior 2, und dann sieht das erstmal aus wie ein Shooter. Letztendlich, wie ein Actionspiel. Und klar, da hast du große humanoide Viecher, die schwer bewaffnet sind. Ist ja auch logisch, dass der erste Gedanke, den man da hat, ist, okay, jetzt wird aufeinander geballert. Das wird schon irgendwas mit Action zu tun haben. Und das ist es aber nur im weitesten Sinne. Insbesondere in diesem MechWarrior 2 reden wir wirklich über eine Simulation. Nicht im Sinne wie eine Flugsimulation mit, ich muss hier erstmal 120 Schalter umlegen, bevor ich überhaupt das Flugzeug anwerfen kann und muss auf Flugphysik, Aerodynamik und sonst irgendwas achten, aber doch zumindest Simulation in dem Sinne, dass es nicht nur hin und her laufen und schießen ist, sondern dass mehr Aspekte mit dabei sind und dass verschiedene Elemente an diesem Mech versucht werden, realistisch ist ja da immer ein falsches Wort, aber so einigermaßen glaubwürdig darzustellen. Wie zum Beispiel das Schadenssystem, wie zum Beispiel die Hitzeentwicklung von den Waffen, auf die man achten muss. Wie zum Beispiel die Navigation auf der Karte, aber auch die Bewegung von Torso im Verhältnis zu den Füßen. Du kannst ja woanders hinblicken, als du läufst und so weiter. Und das war echt eine interessante Erkenntnis, festzustellen, dass sich das nicht spielt wie ein Shooter. Denn das wäre meine erste Erwartung gewesen.
Ja, es ist ja auch viel langsamer.
Das ist viel langsamer, ja.
Und du triffst schon relativ viele Entscheidungen und triffst die Entscheidungen auch langfristig. Aber lass uns noch mal eine Sekunde bei der Zeitleiste bleiben. Wollen wir noch über MechWarrior 1 überhaupt reden? Du bist schon so bei MechWarrior 2 eingestiegen.
Ja, also wir müssen es natürlich herleiten. Ja, MechWarrior 2 ist ja unser Hauptthema, weil es das viel wichtigere Spiel ist als MechWarrior 1. Aber wir sind ja jetzt in dem Zeitpunkt gerade gewesen, wo Faser das als Brettspiel Pen and Paper rausgebracht hat. Und dann kam der Sprung auf die Computer, auf die Videospieleplattformen noch vor der MechWarrior-Serie mit Infocom.
Genau, interessanterweise mit Infocom, eher sogar mit Westwood, weil Infocom war bloß der Publisher. Ich wusste gar nicht, dass die Spiele gemacht haben, ehrlich gesagt. Das war mir komplett neu, dass Infocom da noch eine Publishing-Rolle gehabt hat. Hatte ich komplett verdrängt. Westwood, also die typischen Leute von Westwood, Lewis Castle und so, die späteren Command & Conquer-Macher, die haben 1988 und 1990, also um den ersten MechWarrior-Teil herum, zwei Spiele für Infocom gemacht, die in dem Battletech-Universum spielen. Crescent Hawk heißen die beide in unterschiedlichen Formen, und die sind klassische Rollenspiele eher.
Das erste. Das zweite ist dann so ein Proto-Dune 2, das ist ein Echtzeit-Taktikspiel.
Genau, also die gar nichts mit den späteren MechWarrior-Spielen zu tun haben. Aber das Battletech-Universum ist natürlich groß, ja, da kann man viele Sachen drin ansiedeln. Und das war der erste Versuch. Ich habe die gar nicht groß gespielt, habe ich mir nur noch mal ganz grob Screenshots angeschaut. Hattest du die gespielt zu deiner Zeit? Gehören die zu deiner Spielografie? Nee, ne?
Nein.
Also die waren auch nicht so bekannt. Wie gesagt, das ist ja selten, dass einem so ein Spiel so komplett entgeht. Und die beiden Crescent Hawk Spiele hatte ich nicht auf dem Schirm, bis ich das nachgelesen habe.
Nee, ich wusste, dass es die gibt, und ich wusste, dass sie über Infocom gekommen sind, aber ich habe sie jetzt auch persönlich nicht gespielt, weil warum auch, es kommen große Kampfroboter drin vor.
Ach ja, stimmt. Ach ja, warum soll man das denn spielen? Da kommen ja Kampfroboter drin vor.
Ja, das ist eine ganz gute Auswahlprämisse generell. Möchte ich ein Spiel spielen, in dem großer Kampfroboter vorkommt? Und die Antwort ist dann eher nein. Das ist vielleicht unfair, aber mir fällt jetzt aus dem Stegreif echt kein großes Kampfroboter-Spiel ein, das ich mit Vergnügen gespielt hätte oder überhaupt gespielt hätte.
Hör bitte auf, Kampfroboter zu sagen. Das sind Fahrzeuge, die gelenkt werden von Piloten.
Ja, du hast recht. Das sind ja keine Roboter. Das stimmt schon.
Sehr schön. Genau. Noch kurz zu Faser, die das halt rausgebracht haben. Die gibt es schon seit 1980. Gegründet von Jordan Weissman, der heute noch sehr aktiv ist in verschiedener Hinsicht in der Computerspiele-Szene, kommen wir noch zu, denke ich. Eine Firma aus Chicago, und die haben angefangen so als Rollenspielfirma. Es gab damals nämlich das bekannte Pen-and-Paper-Rollenspiel Traveller, an das sich niemand mehr erinnert, nehme ich an, aber es war eins der ersten Science-Fiction-Rollenspiele. Wenn man Science-Fiction-Rollenspiel spielen wollte, so als D&D-Fan damals, dann gab es eine Zeit lang nur Traveller. Ja, habe ich viele Jahre lang gespielt mit meiner Gruppe damals. Ziemlich dumpfes System eigentlich und eine ziemlich langweilige Welt dahinter, aber es war halt Science Fiction und Science Fiction war cool. Und Faser hat angefangen, dafür Supplements zu machen, also mit denen da zu arbeiten daran und Abenteuer zu machen, also als Autorin sozusagen. Und die haben dann sogar die Star Trek-Lizenz bekommen und ein eigenes Rollenspiel rausgemacht. Das war auch gar nicht so ganz schlecht, wenn ich mich entsinne. Und dann kam der ganz große Schlag mit Battletech, das Universum, das es ja heute noch gibt und viele Sachen vorgebracht hat. Und dann kam das bei Nerds zumindest nicht minder beliebte Shadowrun-Universum, in dem ja auch einige umjubelte Computerspiele spielen. Und das so eine Art Mischung ist aus Magie und Cyberpunk.
Die großen Firmen aus diesem Brettspiel-Rollenspiel, Tabletop und so weiter Bereich sind ja natürlich Games Workshop und TSR zu jener Zeit. Und dann würde ich aber sagen, kommt eigentlich gleich Faser. So in den späten 80ern, frühen 90ern waren die ein richtig großer Spieler in diesem Marktsegment und ein sehr bekannter Name. Schwerpunktmäßig eben auf der Basis von diesen zwei großen Serien, nämlich Shadowrun und Battletech. Und die haben gerade aber auch so in den frühen 90ern sehr stark gepusht, dieses Geschäft. Und sich ausgebreitet in Richtung eigene Miniaturen herstellen, eine Buchsparte mit weit über 100 Romane zum Beispiel. Und besonders faszinierend, da müssen wir später auch mal drauf kommen, die haben mit einer eigenen Tochtergesellschaft Virtual World Entertainment dann auch Virtual Reality, naja, das ist vielleicht das falsche Wort, aber sogenannte Battletech Center gemacht, das sind so Super Arcades im Prinzip, wo du Battletech spielen konntest oder MechWarrior spielen konntest, ziemlich coole Sache. Und eben auch eine Digitalsparte dann in den 90ern, Faser Interactive, gegründet und haben vorher aber schon auch ihre Marken lizenziert für Computerspiele. Und da sind wir jetzt wieder bei Westwood, die erstmal mit dieser Lizenz, wie gesagt, diese Rollenspiel-Taktikspiele gemacht haben. Und parallel dazu wurde dann aber in Oregon an der Westküste der USA bei Dynamics das erste MechWarrior-Spiel entwickelt. Und das war im Gegensatz zu den aus der Vogelperspektive gespielten Westwood-Spielen die erste Simulation. Also das heißt, das war das erste Spiel, das dich wirklich aus der Ich-Perspektive in das Cockpit eines dieser Mechs gesetzt hat.
Ganz schön spektakulär. Du hast schon gesagt, Dynamics war der Entwickler, Publisher war Activision. Das ist ja dann hinterher die Mutter von Infocom geworden. Also Infocom ist ja gekauft worden von Activision. Das heißt, Activision kam plötzlich über diesen Kauf von Infocom nicht nur an ein reichhaltiges Portfolio an Text-Adventuren, mit denen sie nichts anzufangen wussten, sondern kam auch an die Battletech-Lizenz damit.
Hatten sie zu dem Zeitpunkt schon. Die haben Infocom 86 gekauft, also bevor die ersten Battletech-Spiele rausgekommen sind.
Genau, und dann haben sie sich 1989 entschlossen, da auch als Publisher aufzutreten in diesem Bereich mit der Lizenz und haben Dynamics ein Spiel entwickeln lassen. MechWarrior 1 ist im Kern ein Kampfspiel in 3D mit großen Kampfmaschinen. Muss man bedenken, dass es zu einer Zeit ist, wo 2D noch ganz groß ist, wo es noch Text-Adventures gibt und ist eines der frühen 3D-Spiele mit Vektorgrafiken. Sieht aus heutiger Sicht natürlich ganz schön kruder aus, aber war damals ein spektakulärer Fortschritt. Ist eigentlich im Kern als Mech-Spiel, wenn man bedenkt, was einen hinterher noch erwartet in dieser Serie, sehr simpel. Viel drauf zulaufen und losballern, aber auch schwer. Aber es hat schon eine ganze Reihe von so Mech-Funktionen drin. Es hat eine fette Übersichtskarte zum Beispiel. Und es hat Teammates, also eine Gruppe von Mechs, die man anheuern kann, die man ausrüsten kann und denen man auf der Karte im Kampf strategische Befehle geben kann, damit die einem folgen und damit sie was tun. Das ist eine Art Strategiemodus für die eigene Gruppe. Und es hat schon die auch in MechWarrior 2 wieder vorkommende typische Anzeige des gegnerischen Mechs in so einer Art Schema, wo man sehen kann, was die eigenen Waffen für einen Schaden anrichten, weil man da dann einzelne Bereiche abschießen kann. Das kann man in dem Spiel noch nicht so ausgefeilt wie später, aber das ist ein großer Teil der Taktik und der Strategie im Kampf von Mechs untereinander, sowohl in MechWarrior 2 und den späteren Spielen, als auch im Battletech-Brettspiel, weil man schießt ja manchmal auf die Beine, damit er sich nicht mehr bewegen kann, oder man schießt auf die Arme, um eine besonders gefährliche Waffe, die da drin ist, auszuschalten und so weiter. Und das hat das schon, das ist ganz hübsch. Und leider hat es ganz schauderhaften Sound, 1989, ja, PC-Speaker noch. Und jeder Schritt ist ein Geräusch, so ein krr, 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 krr. Das ist ganz fürchterlich, wenn man es heute nochmal spielt. Kann man leider nicht gut ertragen.
In dem Kampf an sich ist es dieser Simulationsaspekt, der da drin ist, wenn auch noch vergleichsweise reduziert. Aber wie ich fand, schon einigermaßen vielfältig. Also die Missionen bestehen nicht zwangsläufig nur darin, da alles kaputt zu schießen, sondern da gibt's auch schon so Beschützermissionen. Und das ist dann eingebettet in dieses ganze Metaspiel, das einem dieses Universum von Battletech auch etwas näher bringt. Um das in der Tiefe zu umreißen, in der ich das verstanden habe, also nicht sonderlich tief. Also es ist ein Universum, in dem die Menschheit durch Überlichtgeschwindigkeit sich ausgebreitet hat in der eigenen Galaxie und deswegen viele Planeten besiedelt hat und im Gegensatz zu anderen Science-Fiction-Szenarien gibt es hier keine Aliens. Das heißt, es dreht sich wirklich nur um Menschen. Und dann gibt es einen Bereich um die Erde herum, ich glaube so 500 Lichtjahre um die Erde herum, und alle Planeten und alle Sternsysteme, die da reinfallen, heißen die innere Sphäre. Und drumherum ist die sogenannte Peripherie. Und daraus ergeben sich die zwei großen wesentlichen Widersacherparteien in dieser Ära von Battletech, nämlich die Welten der inneren Sphäre, und die zerfällt in so feudale Häuser, denen dann jeweils Teile von dieser inneren Sphäre gehören, die sich untereinander natürlich auch nicht so grün sind. Und in der Peripherie gibt es die sogenannten Clans.
Zu MechWarrior 1 noch nicht?
Genau, MechWarrior 1 spielt nur in der inneren Sphäre. Und in MechWarrior 2 kommen dann die Clans mit dazu. Aber in der Zeitlinie gibt es natürlich diese beiden Parteien, ne? Und beide benutzen Mechs, aber in dieser Geschichte von Battletech zu diesem Zeitpunkt, bevor die beiden großen Parteien so aufeinandertreffen, ist das so ein bisschen eine dunkle Zeitaltergeschichte in der inneren Sphäre. Die sind durch einen riesigen Krieg gegangen und die Mechs sind zu diesem Zeitpunkt eine ein bisschen mystische Technologie, die wird nicht mehr so richtig verstanden und sie ist auch tendenziell veraltet, wogegen die Clans diese Mech-Technologie, um die sich da sehr, sehr viel dreht, pflegen und beherrschen und die also technologisch viel weiter fortgeschritten sind. Und dann kommt es irgendwann zu einem Angriff der Clans auf die innere Sphäre, aus Gründen, die man nachlesen kann, wenn man das möchte. Ich verstehe sie nicht so recht. Aber diese Unterscheidung zwischen Clans und innerer Sphäre und zwischen Clan-Technologie und innerer Sphäre-Technologie ist eine ganz wichtige. Und wie gesagt, in MechWarrior 1 geht es nur um die innere Sphäre. In MechWarrior 2, dann, wenn wir dazu kommen, geht es nur um die Clans. Und erst in, ich glaube, MechWarrior 3, wenn ich es richtig im Kopf habe, kommt dann auch beides zusammen. Oder in Mercenaries vom zweiten Teil.
Genau. Ja, das ist grundsätzlich richtig. Also du hast es ja sehr prosaisch erzählt. Ja, es ist ja eine große Geschichte. Ja, die Sternenliga, die die innere Sphäre beherrschte, ist halt zerfallen im Bürgerkrieg. Und Kerensky, der große Held der Clans, war der Chef der Flotte. Und der hat dann irgendwann gesagt, als jetzt dieser Krieg vorbei war, als die Sternenliga zerfiel, das ist jetzt Schluss hier, die Politiker sind korrupt. Er hat sehr hübsch gesagt, Politiker ist ja die zweitälteste Profession und wie ich das jetzt so angucke, ähnelt sie mir zu sehr der ältesten Profession. Und hat dann seine Truppen vor die Wahl gestellt, mit ihm diese innere Sphäre zu verlassen und die Menschheit sozusagen vor die Hunde gehen zu lassen ohne die Superkriegerkaste. Ist so ein bisschen so, als wären wir im Mittelalter und alle Ritter würden gehen. Ja, und wären nur noch die Bauern da und die Fürsten wären alleine auf ihren Burgen. So ist das. Die exakt passende Metapher hier. So, und der Kerensky lässt seine Leute abstimmen und 80% entscheiden sich dafür, mit ihm zu gehen. Und dann gehen die halt alles. So eine multinationale Truppe halt, aus allen Häusern zusammengesetzt, die es da gibt, diese feudalen Häuser, die gehen dann und dann sind die weg. Und dann weiß die innere Sphäre auch nicht ganz genau so, wo die so sind, was die da so machen. Die innere Sphäre kämpft dann gegen sich weiter und da geht alles in Schutt und Asche, wie du schon gesagt hast. Dann verlieren sie die Technologie, kommen in so einen Rückstand. Und draußen sitzen die Clans, auch nicht in einer psychologisch günstigen Lage, haben da Jahre gebraucht, um überhaupt da zu überleben, ja, in der ein bisschen lebensfeindlicheren äußeren Sphäre, mussten eine neue Zivilisation schaffen, sind krass auf Kriegerkaste getrimmt, ganz krass, hegen und pflegen ihre Maschinen und sitzen da die ganze Zeit und brüten. Ah, diese innere Sphäre, sollten wir nochmal zurückgehen, die sind doch alle scheiße, Kerensky hat doch angesagt, wir würden zurückgehen, können wir nicht jetzt schon gehen. Und dann gibt es so unterschiedliche Stimmen unter den Clans. Es gibt die Wächterclans, heißen sie auf Deutsch, ja, die Wardens.
Die Bewahrer heißen sie, glaube ich.
Bewahrer heißen sie, genau, ja. Die sind dann eher so nicht so dafür, die sagen, können wir mal mit denen reden vielleicht, ja, man muss denen ja nicht gleich alle erschießen, jetzt guck doch mal, ja. Und dann gibt's die Kreuzritterclans, die Crusaders, die sagen, ne, da gehen wir jetzt rein, die sind alle korrupt da drin, ja, das ist alles nichts wert, was in der inneren Sphäre ist, wir sind die Herrenrasse quasi, wir gehen da rein und schießen sie alle kaputt und hinterher gehört uns die Erde wieder, weil die Erde ist ja weiterhin im Zentrum und die ist auch so ein bisschen das mystische Zentrum. In der Gedankenwelt der Clans spielt die Erde da eine große Rolle. Das leuchtende Juwel in der Mitte der inneren Sphäre, da muss man auch wieder hin. Und in dieser Phase, wo die Clans draußen sind, spielt halt das erste MechWarrior. Und das erzählt eine relativ kleine Geschichte, die nicht die großen Linien tangiert. Es geht halt um so einen Typen, der seine Familie verloren hat und die wiederfinden muss. Und dann heuert er halt Söldner an, macht mit denen Söldneraufträge und jede der Missionen ist halt so ein Söldnerauftrag und dann werden die Mechs zerschossen und dann muss man die wieder reparieren und dann kriegt man wieder Geld und dann arbeitet sich so in der Welt hoch damit. Aber das Spiel hat so ein ganz hübsches News-System, ganz gut geschriebene kleine Schnipsel, die geben dir Kontext auf diese Welt und was da in der größeren Welt passiert.
in diesem Metagame ist es zum einen diese Abenteuergeschichte, wo man rausfindet, wer der Verräter ist und wie man wieder zurückkommen kann zu Ehren und so weiter. Und es hat gleichzeitig diesen Management-Part. Und ich finde, dass das was ist, was sich ganz gut aus der Vorlage ergibt, weil schon die Brettspielvorlage ist eine, in der es ja eine große Vielzahl von unterschiedlichen Mech-Typen gibt. Und diese Mech-Typen sind einerseits zu einem gewissen Grad anpassbar in verschiedene Situationen, aber es sind halt auch einfach verschiedene Typen für verschiedene Einsatzbereiche. Ja, es gibt schnellere und langsamere, stark bewaffnete, weniger bewaffnete, welche die springen können, welche die nur am Boden gebunden sind und so weiter. Und diese Vielfalt sinnvoll abzubilden, das bietet sich natürlich an, das zu verbinden mit einer Art Management-Part, wo man sich dann diese Equipment-Progression freischaltet. Also neue Mechs dazu bekommt, auch wenn es im Spiel insgesamt nur 8 unterschiedliche Typen sind, aber immerhin. Na, und sich dann auch darum kümmern muss, diese ja doch sehr fortschrittlichen Geräte auch zu pflegen, zu reparieren und so weiter.
Es ist ein schwieriges Spiel, finde ich. Also ist mir jetzt nicht mehr groß gelungen, da in den Missionen was anzurichten. Aber es ist ein Spiel, das aussieht, als könnte man damit langfristig Spaß haben, weil es so eine angenehme Progression hat. Ja, man kommt immer so ein bisschen weiter, man findet immer wieder ein bisschen was raus, man macht wieder neue Missionen und so. Man rüstet seine Leute aus und man kann in guter alter Patrizierart an Orten, wo es einen langweilt und sonst nichts los ist, in die Bar gehen und da Gerüchte erfahren und Leute anheuern.
Der Zugang zu MechWarrior 1 ist mir ziemlich schwer gefallen, um ehrlich zu sein, weil das steht und fällt natürlich mit dem eigentlichen Kernspielelement und das sind die Mech-Kämpfe. Und die sind in diesem Fall, nachdem es ja auch schon eine Simulation ist, schwerfällig, schwierig zu verstehen. Mein Mech ist in kürzester Zeit totgeschossen und ich weiß nicht so richtig, woran es liegt. Und mich da wieder einzufinden in das Ganze, das war es mir dann nicht wert, zumal dieser Simulationsaspekt in einer ausgefeilteren Art und Weise dann ja in MechWarrior 2 auch drin steckt und das ist das interessantere Spiel in diesem Zusammenhang. Also MechWarrior 1 ist auch ein gutes Spiel nach dem, was man im historischen Kontext auch darüber erzählt bekommt, also auch was die damaligen Reviewer zum Beispiel gesagt haben, aber es hat längst nicht diesen bleibenden Eindruck hinterlassen wie der zweite Teil. Vielleicht war es ein bisschen zu früh dran, ja, vielleicht war es auch die falsche Plattform noch zu diesem Zeitpunkt, aber der eigentliche Paukenschlag kam dann wirklich mit MechWarrior 2.
Beim zweiten Teil kommen ja, um das gleich ein bisschen vorwegzunehmen, halt ganz viele Sachen zusammen. Ja, ich finde, das ist halt ein Spiel, das in einer bestimmten Zeit, wo die Technologie dafür bereit ist, für so ein großes 3D-Spiel, ist halt ein fettes Spiel, also auch ein Vorzeigespiel. Das ist ein Spiel, das auf Dutzende von verschiedenen Grafikkarten nochmal extra optimierte Versionen hat und dann teilweise damit gebundelt wurde, also auch eine große Verbreitung erreicht hat. Und Mech-Spiele waren zu der Zeit halt schon ein Genre, weil kurz vorher kam die große Konkurrenz auf. Da kam ja Earth Siege, die haben die ja knapp überholt. Also MechWarrior 2 war ja ein ehrgeiziges Spiel, sollte halt 1993 rauskommen. Und Earth Siege, der Konkurrent, kam 1994. Und das Spiel kam ja dann aber erst 95, 96 so, es wurde sozusagen überholt. Und dann war aber die Konstellation im Markt plötzlich so, oh, es gibt zwei große Mech-Spiele. Das ist natürlich was anderes, als wenn jetzt ein Spiel mal so rauskommt, das halt auf seine Art eigen ist und auch eher eine Mischung als so ein klares Genre. Ja? Das hat ja viele verschiedene Aspekte, das MechWarrior 1.
Na, diese Geschichte jetzt um die Entstehung von MechWarrior 2 ist für mich, wie gesagt, fast der interessanteste Aspekt von dem Ganzen. Weil wir sind jetzt in der Situation, wo dieses erste MechWarrior von Dynamics für Activision produziert wurde im Jahr 1989 und ich nehme an, auch einigermaßen erfolgreich war, ich weiß es nicht so genau. Und dann die Frage im Raum steht, machen wir jetzt da einen Nachfolger? Jetzt steht aber ab 1990 Dynamics nicht mehr zur Verfügung, denn das Studio, damals noch eine unabhängige Firma, wird von Sierra gekauft. Und nachdem Dynamics zu Sierra gehört, machen sie nichts mehr für Activision, ist ja logisch. Umgekehrt gehört die Lizenz von MechWarrior aber Activision. Ja, die haben sie ja mit Infocom quasi bekommen. Und demnach steht Dynamics jetzt da auf der Seite von Sierra und sagt, na gut, dann machen wir halt unser eigenes Ding und das ist dieses Earth Siege, das du gerade schon erwähnt hast. Die nennen das Metal Tech, was schon sehr frech nah an Battletech dran ist, um ehrlich zu sein. Ja, also deren Universum heißt so und diese Kampfmaschinen heißen da Hercs statt Max. Aber im Prinzip, wenn du es genau anschaust und dabei ein bisschen Shields, kannst du keinen Unterschied feststellen zwischen den beiden Dingern. Und dieses Earth Siege wird unter der Ägide von Sierra ja ein ganzes Universum. Da kommt ja dann später Star Siege raus mit den Treibsspielen, das sind vermutlich die bekanntesten. Cyberstorm ist dann noch ein Strategiespielableger, da kommen auch zwei Teile raus. Also die bauen das schon ganz ordentlich aus und wie du schon sagtest, die sind auch zuerst auf dem Markt 1994. Denn was macht jetzt Activision gleichzeitig? Ja, die haben die Lizenz, aber haben jetzt kein Studio dafür und die haben zu dem Zeitpunkt aber ganz andere Probleme. Denn Activision ist ja eine der ältesten Firmen in diesem Bereich, die sind 1979 gegründet. Ex-Atari-Mitarbeiter wurden dann relativ schnell zum wichtigsten Third-Party-Publisher für die Atari-Konsolen, super erfolgreich, hunderte von Angestellten. In den 80ern, dann firmieren sie eine Zeit lang als Mediagenic, benennen sich also um, da heißt die Firma nicht mehr Activision. Und dann kommen sie in eine Reihe von finanziellen Fehlentscheidungen und Klagen und so weiter, verlieren massenhaft Geld, sodass sie in den frühen 90ern dann aufgekauft werden. Und zwar von dem Bobby Kotick, der ja dann Activision in den 90ern, 2000ern in eine riesige neue große Ära führt. Aber zu dem Zeitpunkt ist das Erste, was er macht, er erklärt mit der Firma Activision bankrott oder Mediagenic bankrott. Ja, also Anfang der 90er ist die Firma am Ende. Sie zieht dann 1992 vom Silicon Valley, wo die vorher waren, nach Santa Monica, also nur ein Stückchen um, und beschließen sich jetzt neu zu fokussieren auf Spiele. Also die Firma wird sozusagen rebootet, sie wird wieder Activision genannt. Und zu dem Zeitpunkt sind von den ehemaligen Hunderten von Mitarbeitern noch 6 übrig von den ursprünglichen. Also es ist wirklich ein Neustart von Activision. Das heißt, die haben zu dem Zeitpunkt andere Sorgen, als jetzt ein neues MacWarrior-Spiel zu machen. Aber jetzt stellt sich die Frage, okay, wenn wir uns jetzt auf Spiele fokussieren, was haben wir denn, auf das wir aufbauen können? Da entdecken sie ihre Infocom-Lizenzen wieder. Das erste Spiel, das sie intern machen, ist Return to Zork. Mit dem geht's dann wieder los. Da sie vermarkten auch nochmal die alten Infocoms als Compilations und Bundles neu. Und dann als auch eines der frühen Projekte wird eben auch noch im Jahr 1992 dann wieder ein neues MacWarrior auf die Agenda gesetzt, MacWarrior 2, das zu diesem Zeitpunkt MacWarrior 2 The Clans heißen soll und als solches angekündigt wird. Und wie du schon sagtest, das sollte eigentlich 1993 rauskommen, was ja dann nicht so richtig klappt.
Ja, sie haben es einer internen Entwicklungsgruppe gegeben, ja. Sie hatten kein externes Studio angeheuert, wie bei Dynamics, was ja oft für Publisher der sichere Weg ist. Aber die gerade im Aufbau befindliche Activision wollte das intern entwickeln.
Wenn du sagst interne Entwicklungsgruppe, dann ist das als ersten Schritt eine einzige Person. Und zwar ein Mann namens Eric Peterson. Das ist auch eine Spitzengeschichte. Der hat einen Blog, das wird nicht mehr aktuell weitergeführt, aber der hat mal eine Zeit lang einen Blog gehabt und in dem hat er auch mal einen Post abgesetzt, wo er den ersten Teil seiner persönlichen Entstehungsgeschichte von MacWarrior 2 beschrieben hat. Und leider hat er nie folgende Teile veröffentlicht. Also das geht genau bis zu diesem Zeitpunkt, wo er MacWarrior 2 im Prinzip entdeckt für sich oder übertragen bekommt. Und er hat sich aber anderswo auch noch ein paar Mal dazu geäußert. Und das ist insofern interessant, weil dieser Eric Peterson, der kommt aus der Luftfahrtindustrie. Der hat vorher Flugsimulatoren programmiert, professionelle für die Luftfahrtindustrie. Aber kam in so eine Entlassungswelle in dieser Industrie in den frühen 90ern und ist rausgeflogen, ne, und saß dann 1992 auf der Straße und er schildert dann so in seinem Blog, wie er beschlossen hat, so was macht er denn jetzt? Er hat hier ein Haus, das abbezahlt werden muss, seine Freundin hat ihn verlassen. Naja, jetzt heue ich erstmal auf ein Kreuzfahrtschiff an und spiele dort Saxophon. Und dann sitzt er am Flughafen in L.A., weil er nach Miami fliegt, um dort dann einzuschiffen auf diesem Kreuzfahrtschiff und kauft sich da eine L.A. Post und blättert da die Kleinanzeigen durch und sieht, dass Activision einen Programmierer sucht. Dann geht er sofort zum nächsten Bezahltelefon, ruft dort an und die sagen ihm, kommen Sie am nächsten Tag vorbei, wir interviewen Sie sofort. Und dann sagt er seine Kreuzfahrtreise ab und geht stattdessen zu Activision, wird auch sofort eingestellt und fängt noch an der nächsten Woche dort an zu arbeiten. Und zwar als Programmierer und zwar zu diesem Zeitpunkt als der einzige Programmierer in dieser ganzen Firma. Wie gesagt, er hat nur noch 6 Mann übrig von der alten Firma und er ist der einzige Programmierer und macht erstmal so Ports von Kinderspielen für Windows und bekommt dann aber irgendwann mit, dass da MacWarrior 2 angedacht ist, so konzeptionell und sagt sich, okay, das mache ich jetzt zu meinem Projekt, weil dieses MacWarrior 1, das kenne ich, dieser Eric Peterson hat nämlich zufälligerweise vorher, als er Flugsimulatoren betrieben hat, hat er auch eine der größten Raubkopien-BBSs in den USA betrieben, also so ein Bulletin Board System, wo du dich mit Modem einwählen kannst und kannst da Raubkopien runterladen. Und da hat auch irgendjemand mal MacWarrior draufgeladen und dann hat er das gespielt und geliebt. Und dementsprechend hat er sich also dieses MacWarrior 2 Projekt im Prinzip gekrallt und dieser Eric Peterson ist derjenige, der 1992 dann im Alleingang die erste Engine von MacWarrior 2 baut, weil er der einzige in der ganzen Firma ist, der programmieren kann und auch noch 3D programmieren kann. Also von dem stammt das ursprüngliche Konzept und die erste Engine zum MacWarrior 2.
Und dann wird das ja intern begonnen, aber ich habe die Geschichte jetzt gar nicht so ganz perfekt vor Augen, so wie du sie jetzt so schön angerissen hast schon. Jedenfalls scheitert das intern erstmal. Ich weiß aber jetzt gar nicht mehr wieso.
Dieses erste, das wird dann also schnell aufgestockt, dieses Entwicklerteam. Und Activision kündigt das relativ früh an. Wie gesagt, die haben ja diese ambitionierte Zeitleiste, dass es 93 schon rauskommen soll, ein Jahr später. Die veröffentlichen schon Demos und Promo-Videos zu diesem Zeitpunkt und kündigen diverse Features an. Sex Clans soll man da spielen können zum Beispiel. In dem Spiel, das später rauskommt, sind es gerade noch zwei. Und so weiter. Und das wird schlichtweg überfrachtet mit Erwartungen und mit Features. Und dieses ursprüngliche Team, das da dran sitzt, die kündigen nach und nach alle. Alle. Also auch der Eric Peterson. Und 1993 sind die alle weg. Da sitzt keiner von den ursprünglichen Leuten mehr auf dem Team. Und das steht also im Prinzip kurz vor der Einstellung, firmenintern, wenn es da nicht noch einen weiteren Entwickler namens Tim Morton gäbe, der so nebenbei quasi die Engine betreut. Und der ist instrumentell dafür zu sorgen, dass das Spiel doch nicht eingestellt wird, sondern eine zweite Chance bekommt. Dann setzen sie da einen jungen Producer drauf, Josh Resnick, der vorher ein kleines Licht bei Activision war. Also das Einzige, was ich gefunden habe von ihm vor MechWarrior, ist, dass er noch nicht mal als alleiniger Producer, sondern als Co-Producer die Infocom-Version von Simon the Sorcerer mitbetreut hat. Das ist ja ein europäisches Spiel hier von Adventuresoft, aber das wurde in den USA unter dem Infocom-Label veröffentlicht. Und der Josh Resnick saß da wohl mit drauf und hat es mitbetreut. Also das kann kein großes Ding gewesen sein. Und später kommt er noch zu Ehren, weil der macht danach dann noch Dark Reign und gründet dann 98 Pandemic mit, die ja dann von EA gekauft werden. Der ist also durchaus eine Größe in der Industrie, aber zu dem Zeitpunkt wird er eben dann abkommandiert auf dieses MechWarrior 2 und schildert dann später, dass er das empfindet als eine Bestrafung und so weit geht, zu seinem Chef zu laufen und ihn zu fragen, ob er irgendwas falsch gemacht hat, weil er jetzt auf dieses gescheiterte MechWarrior-Projekt gesetzt wird. Beschließt dann aber relativ schnell, diese Chance zu nutzen, zu sagen, okay, pass auf, wir reißen das Ruder jetzt rum, wir machen da noch das Beste draus und mit neuem Team kriegt es dann nochmal Schub und wie gesagt, 95 kommt es ja dann auch raus.
Der muss noch super jung gewesen sein. Das muss schon sein einziges gewesen sein. Ich weiß nicht, wann der geboren ist, der Resnick, aber der hat 1993 überhaupt erst die Uni abgeschlossen. Möglicherweise schon parallel, ja, zu seiner Tätigkeit bei Activision. Das gibt's ja manchmal, ja. Also der war doch noch nicht ganz fertig, ja. Es muss sein erstes großes Projekt gewesen sein.
Genau, der kam da 94 drauf und das Spiel erscheint im Juli 95. Das heißt, der kann dann nicht viel mehr als ein Jahr Zeit gehabt haben, um das noch irgendwie fertig zu kriegen.
Und dann so ein Monsterprojekt, was ja dann technologisch auch einigermaßen anspruchsvoll ist, mit 3D und allem Kram und einem Lizenzhalter, mit dem man dann die ganze Zeit reden muss. Das ist schon eine anspruchsvolle Aufgabe gewesen für den jungen Mann. Aber er war der alleinige Producer und war auch hinterher dann die Stimme der PR, wie das ja oft der Producer ist. Das heißt, wenn man hinterher dann schaut, wie über das Spiel berichtet wurde, dann gab es da halt Interviews mit Resnick.
In den Credits des Spiels, wenn du da im Handbuch nachschlägst, da ist der Eric Peterson auch der Einzige, der dann noch namentlich genannt wird von diesem ursprünglichen Team. In Special Thanks steht noch The Original Production Crew. Also da wird immerhin noch den Leuten gedacht, auch wenn sie nicht namentlich erwähnt sind, die ursprünglich mal an dem Spiel gearbeitet haben. Übrigens nur als kleine Anekdote oder Seltsamkeit, in diesem Handbuch ganz am Schluss, das ist ja einigermaßen umfangreich, auf Seite 81, also das ist die vorletzte Seite, da steht da unten in der Paginierung neben der Seitenzahl ganz klein, can't we all just get along? Fragezeichen. Also können wir uns nicht einfach alle vertragen unter den Credits. Also entweder ist es irgendwie ein Insider-Gag oder für ein Kriegsspiel eine doch ziemlich seltsame Botschaft. Noch dazu in dem Battletech-Universum, wo sie ja alles darum dreht, dass sie nicht miteinander klarkommen, die Leute.
Vielleicht hatten sie Streit im Entwicklerteam.
Vielleicht.
Ja, das ist so der Hilferuf des Layouters. So. Das ist ja nicht das einzige Mal, dass sowas passiert, dass dann Leute, die an irgendwelchen untergeordneten Positionen sind, aber mit Zugriff auf die Schriftstücke, dass die dann halt kleine Botschaften noch hinterlassen für die Nachwelt.
Also jedenfalls schwierige Entwicklung und 4 Jahre Entwicklungszeit ist natürlich auch enorm für diese Zeit und auch die schwierige Entwicklungsgeschichte erklärt dann auch, warum es das letzte eigenständige Spiel von Activision in dem Battletech-Universum ist. Kommen natürlich noch Add-ons dazu, aber MechWarrior 3 macht ja dann jemand anders. Nur es erklärt vor allen Dingen auch die Imperfektionen, die das Spiel hat. Wenn man sich MechWarrior 2 anschaut, unter der Prämisse oder in dem Wissen, dass das schon fast gescheitert wäre und dann im Prinzip nochmal rebootet wurde und dann halt einfach irgendwie fertiggestellt wurde, dann erklärt sich auch manches, was da etwas roh daran ist. Aber nichtsdestotrotz ist es ja ein Spiel, das Eindruck gemacht hat, wie du schon beschrieben hast.
Ich bin gar nicht sicher, wie viel die erste Entwicklungszeit gilt, wenn die das gerebootet haben oder ob nicht doch der größere Teil der Arbeit dann in diesen letzten 1,5 oder 2 Jahren unter Resnick passiert ist. Oder ob die schon ein halbfertiges Spiel hatten und das nur fertig machen mussten, indem sie eine Story hinzugefügt haben und ein paar Sachen geändert haben. Also es klingt ja so ein bisschen so, als sei viel davon erst nachher gekommen.
Ich kann da auch nur spekulieren. Die Engine ist definitiv die gleiche. Die wurde zwar nochmal upgedatet, aber technologisch ist das schon noch die gleiche Basis. Und ich nehme an, dass sie auch einen guten Teil der ganzen Modelle zum Beispiel verwendet haben. Was aber definitiv neu dazu kam, war eine Fokussierung auf diese zwei Clans, die ganze Hintergrundgeschichte und das, was damit zusammenhängt, die Kampagne und so weiter. Das kam mit Sicherheit alles erst unter Resnick rein.
Genau, so, aber bevor wir über das Spiel selber reden, muss man jetzt doch nochmal ganz kurz zu Battletech zurück, weil nämlich durch die Tatsache, dass wir hier jetzt Clans gegen Clans haben, eine besondere Dynamik entsteht und weil wir hier auch eine besondere Schlacht nachkämpfen, nämlich eine tatsächlich aus dem Battletech-Universum, eine aus der Geschichte sozusagen. Also erstmal nochmal vielleicht ein bisschen klarer zu Battletech. Ich habe es vorhin schon ein bisschen gesagt mit den Rittern. Battletech ist, man kann mit Fug und Recht sagen, es ist ein Mittelalter-Szenario, das in die Zukunft transportiert worden ist.
Bisschen wie Warhammer, ne?
Bisschen wie Warhammer, genau.
Nur ohne Aliens. Super.
Ja, genau. Das wird ja oft miteinander verglichen, die beiden Systeme. Und Warhammer ist ein System, da geht es um Armeen und um Helden. Also ganz viel um einzelne Personen und alles over the top und überdreht und lustig. Und Battletech ist halt ein System, da geht es um Maschinen und nicht um Armeen, sondern um kleine Kampfgruppen und um Technologie. Und das hat dieses Mittelalter-Szenario. Die großen Herrscherhäuser sind tatsächlich auch, wie sie da beschrieben werden, noch große feudale Systeme, ja, mit Lords und Herzögen und solchen Sachen. Die großen Häuser haben alle eine Verankerung in den Nationalitäten der realen Welt. Man hört schon, so Haus Steiner zum Beispiel, ja, gehört zu dem einen Teil des Universums, zum lyranischen Commonwealth. Das sind sozusagen die Deutschen und dann gibt es die Capellian Confederation, das sind die Chinesen und die haben alle so Anteile, womit man sie leichter identifizieren kann mit so irdischen Nationen. Es gibt dann skandinavische Planeten und holländische Planeten und so weiter und so fort. Wie gesagt, die feudalistischen Herrscherhäuser, also die Fürsten und dann die Kaste der Kämpfer, die Kaste der Ritter. Ja, das sind die MacWarrior mit ihren Clans und ihren eigenen Truppen, die sie noch dazu haben, mit den Mercenaries. Dann gibt es eine, das ist jetzt ein bisschen gestretched, die Metapher, gibt es eine Art von Magie, nämlich in der inneren Sphäre die Tatsache, dass die Technologie so verloren ist, die Lost Tech, dass sie die nicht mehr beherrschen. Das ist der Ersatz für Magie in der Welt. Und dann gibt es sogar eine Kirche mit einer starken Rolle, so ein bisschen wie der Vatikan im Mittelalter, die Comstar, die ist wirklich als Kirche bezeichnet im Universum. Das ist eine Organisation, die halt Wissen sammelt über die verlorene Technologie, ja, und die entwickelt sich zu einer Art mystischem Orden, der dann so eine Art Monopol auf Technologiewissen hat. Und in diesem Szenario fehlen jetzt halt diese Ritter und die Ritter entscheiden sich dann so um 30-50 rum in den Clankriegen, so, jetzt gehen wir mal in die innere Sphäre zurück. Und die Kreuzritter überstimmen die anderen und die berühmtesten oder die stärksten auf der Seite der Bewahrer war der Clan Wolf, der Clan Wolf. Und die haben jahrelang gegen diese Invasion gekämpft und auch alles Mögliche gemacht, um das zu verhindern, weil sie diesen Krieg nicht wollen. Und jetzt werden vier Clans ausgewählt, um diesen Krieg zu führen. Die müssen gelost werden, weil alle Clans, sie wollen da jetzt hin und diesen leichten Sieg haben, ja, wie so ein Kreuzzug. So, dann müssen wir alle mit und dann werden wir alle reich, das wird super und so. Denen zeigen wir es. Dann werden drei Plätze versteigert. Die Jade Falcons, die Smoke Jaguars und die Ghost Bears kriegen jeder einen Platz. Und Clan Wolf muss mit teilnehmen an der Invasion, obwohl er das gar nicht will. Zur Strafe nämlich für den jahrelangen Widerstand. Und dann fangen die an, diesen großen Krieg da zu führen. So.
Gut, das hat jetzt alles gar nichts mit MacWarrior 2 zu tun. Zumindest mit dem, was da dann passiert, weil das spielt ja alles nach dieser großen Invasion. Die ist da ja schon gelaufen, die Clans haben verloren.
Nee, lass mich das kurz zu Ende erzählen. Also es geht doch in 30 Sekunden. Dieser Clankrieg läuft und der läuft nicht so gut, wie die Clans dachten, ja. Insbesondere die Kreuzritter kriegen das nicht so gut hin, wie sie gedacht haben. Auch aus großer Arroganz haben sie gedacht, es wird ganz leicht. Clan Wolf hingegen hat sich da gut vorbereitet, macht das ganz super. Dann verhandelt irgendwer in geheim mit dieser Comstar-Organisation. Wir sind ja in Zeiten, wo diese Kämpfer auch so eine Art ritterliches Gebaren haben. Ja, da werden auch mal Sachen per Duell entschieden. Und diese Comstar-Organisation vereinbart, pass mal auf, es ist doch hier viel zu viel Krieg, lass uns mal treffen auf so einem Planeten. Und dann kämpfen wir gegeneinander und wenn ihr gewinnt, dann kriegt er sofort die Erde und wenn wir gewinnen, dann müsst ihr 15 Jahre Waffenstillstand haben. Und dieser Kampf geht verloren für die Clans, sehr ärgerlich. Und dann gibt's Riesenstreiterei überall. Die Wolves kommen politisch unter Feuer, so, ihr seid doch bestimmt eure Schuld, ja, ihr wollt doch immer dagegen. Und ihr Chef soll dann abgewählt werden aus diesem Rat und wird auch abgewählt. Und dann sagt er, nein, ich fordere das Recht auf Refusal. Ich will einen Kampf dafür haben, bis diese Entscheidung durchgeführt werden kann. Kennt man ja aus Game of Thrones. Diese Kämpfe sind notwendigerweise zwischen Einzelnen oder zwischen Gruppen. Aber in diesem geht's dann gleich richtig los. Jade Falcon und Clan Wolf treten an in einem War of Refusal. Und dieser War of Refusal, wo diese beiden Clans gegeneinander antreten, das ist das Spiel MechWarrior 2.
Also man könnte auch sagen, eine Art Bürgerkrieg unter den Clans oder zumindest mit diesen beiden Clans, darum, wer denn jetzt einfach Recht hat und ob sie den Waffenstillstand einhalten müssen oder nicht. Das ist alles schon ziemlich dumm. Ich meine jetzt nicht die Geschichte an sich, sondern der Grund, sich da gegenseitig zu bekriegen, noch dazu dieses teuren Kriegsgeräte, diese Mechs, dafür einzusetzen, dass man ausgerechnet seinen internen Widersacher bekämpft. Aber gut, so ist es, das ist die Ausgangskonstellation und man entscheidet sich jetzt als Spieler von MechWarrior 2 für einen von diesen beiden Clans, für die Jade Falcons oder für die Grey Wolves. Und das sind die zwei Kampagnen, die man nachspielen kann. Jede dieser Kampagnen besteht aus, ich glaube, 16 Missionen auf jeder Seite. Und die spielt man linear nacheinander durch und die erzählen jeweils aus der Perspektive dieses Clans dann diesen Refusal War. Und führen natürlich auch zu unterschiedlichen Ausgängen, je nachdem, auf welcher Seite man kämpft. Man selbst ist da aber erstmal ein kleines Licht, beginnt notwendigerweise fast auch schon das erstmal mit so einem Trainingskurs, mit so Einführungsmissionen, die du vorhin schon kurz angerissen hast, die mir sehr zuwider waren, weil die teilweise dafür da sind, auch schon ein bisschen die Atmosphäre zu setzen in diesem Universum. Das heißt, du wirst da im Prinzip von deinem Anleiter in einer Tour beschimpft und wenn du irgendwas falsch machst, dann bricht er das Training sofort ab und schmeißt dich wieder zurück ins Menü. Sowohl ist mir das jetzt inhaltlich zuwider, weil ich keinen großen Bock habe, die ganze Zeit von dem blöd angemacht zu werden. Und zum anderen widerspricht es auch ein bisschen dem Sinn eines Tutorials, wenn du da keine Fehler drin machen darfst. Aber gut, da quält man sich dann halt noch durch und dann geht's los mit diesen Kampagnenmissionen. Und diese ganze Anmutung von diesem Spieleinstieg, also da kommen die beiden Logos von den Clans und du klickst auf eines, dann kommst du in einen jeweils repräsentativen Warteraum oder in eine Kammer. Also das ist so ein gerendertes 3D-Bild und das ist so ein lebendes Menü. Dann kannst du auf Türen klicken und kommst woanders hin oder auf Maschinen und dann werden bestimmte Bildschirme geöffnet. Also das Ganze hat so ein bisschen eine zeitgeistige Mid-90er-Render-Optik. Und ich dachte die ganze Zeit, als ich das gesehen habe, woran erinnert mich das? Ach, natürlich an Command & Conquer. Das ist so ein typisches CD-Spiel dieser Ära mit einer Kampagne und zwischen den Kampagnen bekommst du immer Story erzählt, wie in Command & Conquer mit Full-Motion-Video, also mit irgendwelchen Schauspielern oder zumindest mit Zwischensequenzen oder bis wie in Wing Commander. Wing Commander 3 ist ja auch voll in dieser Ära, bis dann halt in deinem Hauptquartier immer und dort verändert sich irgendwas oder da kommst du in neue Räume und das wird dann so multimedial präsentiert. Und davon kann man sich sofort wieder verabschieden, weil so ist es nicht. So ist es absolut gar nicht. Es findet nur alles auf einer Textebene statt. Du bekommst da nie irgendwas anderes außer Text und Menüs und sonst nichts.
Gott sei Dank.
Nein, scheiße. Also wirklich scheiße.
Nein, das ganze Spiel ist ja anders. Es würde dir natürlich nicht schaden, wenn es noch Rendersequenzen hätte, weil was sollen die schaden, ja? Aber ich finde erstmal, wie das Spiel einsteigt mit diesen Propaganda-Videos, die diese beiden Clans haben, die dann in so ganz starken, lyrischen Worten aus ihrer Sicht die Welt erklären. Die Clan Wolves mit "We are the last of the Wardens". Ganz stark, da gehe ich ja sofort steil drauf auf sowas, ja, das nimmt mich ja sofort mit. Müssen wir auch sofort hier gleich noch ein Zitat einspielen.
By the blood names of the founders we must return. Return and protect that which is unique among the stars. Terra awaits us as it was written. We are the last of the Wardens. The sole hope for the Earth.
Das finde ich voll super. Das bringt mich sofort in so eine Stimmung. So fängt mein Spiel an. Und diese beiden Clan-Videos habe ich mir, seit diese Spiele erschienen sind, in jedem Jahr angehört. Einfach so, weil ich die so geil finde.
Davon musst du dann aber auch zehren für den Rest des Spiels, weil da kommt ja da nichts mehr.
Da kommt ja nichts mehr, genau. So, und was das Spiel dann ist, und da ist es dann schon sehr anders als zum Beispiel Wing Commander oder sowas, ist eher so ein Spiel wie TIE Fighter. Es ist ein militärisches Spiel. Das soll einen militärischen Konflikt simulieren und führt dich am Anfang durch ein militärisches Training. Das kann man jetzt gut finden oder nicht, diese Tonalität oder diesen Duktus des Ausbilders da, aber das ist eine militärische Art von Ausbildung, eine militärische Art von Gesprächsführung und das Spiel ist auch ein militärisches Spiel. In dem Spiel geht es dann hinterher um Formationen und um Waffensysteme und um Kleinteile, granulare Missionsziele, so wie in TIE Fighter, wo du hier ein bisschen was machst und dann ändert sich das und dann kriegst du das und du bist nicht sehr frei da drin und die Handlung dieser beiden großen Handlungsstränge, Clan Wolf und Jade Falcon, geht auch grundsätzlich auf selbe raus, weil das folgt tatsächlich der Geschichte und du kannst die Geschichte nicht groß verändern. Also das ist eine festgeschriebene Geschichte aus dem Universum und das geht halt auch so aus, ja, einer von beiden verliert. Und ich finde aber diese militärische Anmutung, diese Gravitas, die dadurch entsteht, die spricht mich an. Das ist natürlich ganz klar eine Geschmacksfrage, das verstehe ich schon. Und ich finde auch die Texte zwischen den Missionen, die sind sehr gut. Ja, die geben dir sehr klar den Kontext über die großen Schlachten. Ein bisschen zu viel Text, finde ich, so für so ein Spiel. Und machen so ein richtiges großes Schlachtenszenario auf. Da geht es dann um Versorgungslinien und du hast das Gefühl von einem größeren Krieg, der da abläuft zwischen den beiden Clans, von dem du ja nur ein kleines Licht bist, ein Soldat quasi und einen Ausschnitt siehst. Und ich habe das schon immer für einen faszinierenden Aspekt in solchen Spielen gehalten, wenn du nicht derjenige bist, der den Krieg entscheidet, sondern der dabei ist.
Das ist echt interessant, wie unterschiedlich die Wahrnehmungen sein können, weil mich hat das sehr rausgeworfen und hat mir den Zugang zu dem Spiel und dem Spieluniversum enorm erschwert, diese Diskrepanz zwischen dem, was in den Texten beschrieben wird und dem, was ich eigentlich im Spiel mache. Denn ich finde, dass das funktional gar nicht weit weg ist von sowas wie Wing Commander, weil die Art und Weise, wie du die Missionen bestreitest, indem du mit einer kleinen Einsatztruppe weit ab von irgendwelchen großen Konflikten von Nav-Punkt zu Nav-Punkt gehst und dort Missionsziele abarbeitest, es funktioniert grundsätzlich genauso wie in diesen Weltraumsimulationen auch. Deswegen sind die schon der beste Vergleich. Und gleichzeitig beschreibt ihr aber das Spiel zwischendrin von diesem großen ganzen Krieg. Und da ist die Rede von großen Schlachten. Das wird ja auch in so einem romanartigen Stil beschrieben. Das ist so wie Mini-Kurzgeschichten, wo von irgendwelchen Charakteren erzählt wird, die nie auftauchen, die nie in irgendeiner Form dir nahegebracht werden, die vor allen Dingen absolut keinen Bezug haben zu dir. Du als handelnde Person tauchst nicht auf, obwohl du in diesen Kampagnen auch eine Karriere durchmachst. Du sammelst Punkte und kannst im Rang aufsteigen. Das ist ein ganz zentraler Aspekt sogar, weil du da ja sogar Arena-Kämpfe, Rangaufstiegskämpfe durchmachst. Nur, das ist alles vollkommen losgelöst von diesem großen Kriegsszenario und ich habe das als sehr schwierig empfunden, das übereinzubringen. Gleichzeitig dieses, wie du sagst, kleine Licht zu sein, dass du ja bist, das sich aber trotzdem vorarbeitet und du kannst ja vom Rang her später sogar Khan werden, also mit die höchste Rolle, die du im Clan haben kannst. Und trotzdem nimmst du aber nirgendwo entscheidend an diesem Krieg teil, sondern immer nur an irgendwelchen Seitenmissionen. Du machst Sabotageeinsätze, kleine Eskorten, Erkundungen, Ablenkungsmanöver. Ganz logisch, das, was die Engine darstellen kann. Die kann keine Massenschlachten, ja, das wäre der Wahnsinn. Die kann nur diese kleinen Dinge, wo halt vielleicht maximal 4, 5, vielleicht 6 Max gleichzeitig aufeinander prallen und mehr aber auch nicht. Und das werfe ich dem Spiel nicht vor. Das ist okay, das ist das, was es darstellen kann. Aber warum dann diesen großen Aufriss von dem Krieg machen und warum wir das auf eine Art und Weise präsentieren, mit der ich überhaupt nichts anfangen kann?
Ja, aber ich finde, das ist ein bisschen das Dilemma, also die Stärke und die Schwäche auch von so Spielen, die so eng an ein Universum gebunden sind. Ich habe mal Pen-and-Paper-Rollenspiele gemacht im Herr-der-Ringe-Universum. Da kannst du nichts machen im Herr-der-Ringe-Universum, weil überall, wenn du da Aragorn begegnest, dann bist du plötzlich im Kanon-Bereich und darfst nicht mit ihm sprechen, weil sonst wäre es ja irgendwo aufgeschrieben gewesen im Geschichtsbuch.
Aber du bist ja hier nicht im Kanon. Du sagtest ja vorher schon zu Recht, keines der MechWarrior-Spiele ist Kanon für die Serie. Die machen ja eh, was sie wollen.
Nee, sie fügen dem nichts hinzu und wenn sie dem was hinzufügen, ist es nicht Kanon, aber sie folgen dem grundsätzlichen Kanon. Das heißt, du spielst ja hier nur Sachen nach. Das ist natürlich eine Schwäche, weil du dadurch den Ausgang nicht groß veränderst und auch ein bisschen ein Disconnect ist zu den großen Sachen, die du gar nicht mitmachst. Ich fand, dadurch hat das so eine gefühlte Tiefe und so eine Anbindung an so ein großes Universum, in dem ich jetzt auch bin. Für mich war das so wie im Herrn der Ringe-Universum spielen, wo du, wenn du halt nicht Aragorn spielst, halt auch sofort keinen großen Impact mehr auf die Welt hast.
Also für mich war das sehr deutlich ein Zeichen der kurzen Produktionszeit. Für mich sieht das so aus, als ob sie absolut keine Zeit mehr gehabt hätten, um irgendeine vernünftige Einbettung zu machen. Die Texte sind ja noch nicht mal vorgelesen. Das ist schon ein CD-Spiel, ne? Es hat Sprachausgabe, aber nicht in den Menüs. Das heißt, das ist das Billigste, was du jetzt zu dem Zeitpunkt noch reinmachen kannst, da Texte zu schreiben. Und die mögen gut geschrieben sein, okay, aber die werden dir ja auch nur angezeigt, wenn du auf einen extra Menüpunkt klickst. Du kannst sie ja durch die ganze Kampagne spielen, ohne die jemals wahrzunehmen. Und dann bekommst du nur die ganz nüchterne, taktische Situation Beschreibung mit deiner Aufgabenstellung für die Mission und kurz ein Abschlussbildschirm am Ende und das war's.
Also die wirken auch wie nachträglich eingefügt. Resnick hat ja in dem Interview mal irgendwann gesagt, ja, und dann haben wir noch Story eingefügt und ich bin nicht sicher, ob er das gemeint hat, ja, diesen Teil, weil in den Missionen gibt's ja jetzt auch nicht so richtig Story im Sinne von, dass die noch weitererzählt werden, so StarCraft-haft. Also vielleicht haben sie das auch einfach eingefügt, um noch eine Verankerung zu schaffen, die das Spiel vorher nicht hatte.
Die einzige Entscheidung, die du noch triffst, bevor du jetzt in diese Missionen gehst, die wie gesagt vorgegeben sind und linear aufeinander folgen, ist, wie du in diese Mission gehen möchtest. Und das ist schon ein interessanter Teil des Spiels, dass du nämlich die Möglichkeit hast, erstens deinen Mech auszuwählen. Das Spiel gibt dir immer einen vor für die jeweilige Mission, aber es steht dir frei, einen ganz anderen zu wählen oder sogar deinen eigenen zusammenzubauen. Es gibt einen Mech-Baukasten und bestimmten Kriterien folgend, also du darfst dann bestimmtes Gewichtslimit nicht überschreiten für die Mission und du hast natürlich nur begrenzten Stauraum in deinem Mac, aber im Prinzip kannst du da reinschrauben, was du möchtest, welche Waffen du haben möchtest und wie viele, welches Chassis du haben möchtest, ob der Shumpjets also so Springdüsen haben soll oder nicht, wie viele Heatsinks er haben soll, also das sind diese Entlüfter, um die Hitze rauszukriegen und so weiter. Und der zweite Aspekt ist, dass du tendenziell auch mit Begleitung in die Mission gehen kannst. Du kannst ja mit Max mitnehmen, aber auch das steht dir frei, ob du das überhaupt tun möchtest. Und dein Punktewert hinterher hängt auch davon ab, ob du Leute mitnimmst oder nicht. Und wenn ja, wie viele das sein sollen und welche Max die haben. Also das ist der taktische Teil an dieser Mission, dass du entscheiden kannst, wie du in die reingehst. Und es kann auch einen wesentlichen Unterschied machen. Zum Beispiel die dritte Mission für die Grey Wolves ist eine Hit-and-Run-Mission, wo du nachts in eine Stadt eindringst und sollst dort dann ein Kraftwerk kaputt schießen. Und der Standard-Mac, den du dafür bekommst, ist ein leichter Jennak, also ein ziemlich schneller, aber leicht bewaffneter Mac. Und dann ist es fast schon eine Art Stealth-Mission. Also da lohnt es sich nicht groß, sich auf Kämpfe einzulassen. Es sind auch zu viele gegnerische Macs dann dagegen. Geht es eher darum, dieses Ding so schnell wie möglich zu finden, zu zerstören und dann wieder abzuhauen und deine Geschwindigkeit zu nutzen, um den anderen auszuweichen. Und das ist schon eine einigermaßen anspruchsvolle Mission. Du kannst das aber genauso gut auch mit einem Atlas oder sonst irgendwas, also mit einem großen, schweren Kampfmech machen und dich da schlichtweg durchschießen. Und das ist genauso legitim.
Genau, das geht auch. Das ist ganz interessant, wie das Spiel das handelt. Ist ein bisschen komisch, weil das passt nicht so gut in die grundlegende Metaphorik da, finde ich. Also erstmal übrigens fürs Publikum, ein Heatsink ist ein Kühlkörper im militärischen Gebrauch, beim Flugzeugen und so. Und wie du sagst, es gilt nur das Gewicht und der Raum, also die Tonnage so. Es gibt nicht irgendwie einen Wert der Gegenstände. Ich meine, es ist ja im Krieg, ja. Man könnte ja auch sagen, irgendwelche Sachen sind nicht verfügbar oder sind schwieriger zu kriegen als andere. Nein, der Clan Wolf, der große Kriegerclan, schöpft aus dem Vollen, ja. Wenn ich das will, dass hier in der Mission da hinten mit einem Atlas gekämpft wird, dann wird da aber ein Atlas hergeflogen.
Und das, obwohl ich ja nur ein stinknormaler MacWarrior am Anfang bin. Also ich bin ja wirklich auf der niedrigsten Stufe dieser Kriegerkaste.
Also das passt natürlich überhaupt nicht ins Bild, dass du einerseits in den Missionen halt klar den Befehlen folgst und keine große Rolle spielst und aber andererseits die komplette Freiheit hast, auszuwählen, mit welchem Mac du fährst. Entweder ist es so eine Art Überhöhung der Kriegerkaste, der darf alles entscheiden, solange es um den Kampf geht oder so, aber ich glaube, das ist einfach ein Kompromiss mit der Metapher der Welt, um da noch ein interessantes Spielsystem einzufügen, das es ja auch wirklich deutlich interessanter macht.
Das ist hundertprozentig auch wieder eines von diesen Zeitgeschichten. Die wollten auf jeden Fall den Mac-Baukasten drin haben, macht ja auch Sinn. Aber den dann noch in ein vernünftiges Progressionssystem einzubauen, sodass du nach und nach Dinge freischaltest, wie im ersten MacWarrior, ja, da war es ja so drin, dass du Schaden mit aus den Missionen nimmst, den reparieren musst, da so einen ökonomischen Aspekt drin hast und so weiter. Das haben ja dann auch alle folgenden MacWarriors wieder. Ja, es ist ja dann sogar im zweiten Teil in Mercenaries, also mit dem zweiten Standalone-Add-on ist das wieder drin, dieser Aspekt, weil er ja auch sehr logisch ist und weil er ja auch so viel beiträgt zu dem Genuss des Spiels und als Verbindungselement. Aber hier ist es nicht drin und das ist mit großer Sicherheit auch wieder der Zeit geschuldet.
Ich bin nicht so sicher, weil ich habe mir das so erklärt, dass MacWarriors 2 ist ja ein Spiel wirklich, wo es um einen großen Clankrieg geht, wo alle beiden Clans ihre vollen Ressourcen zum Einsatz bringen, während Mercenaries ja eine Söldnertruppe ist, die natürlich haushalten muss mit ihren Ressourcen, die sich von Aufträgen ernährt, eher wie in MacWarrior 1. Ein ganz anderes Szenario. Also ich habe ein bisschen gedacht, es läge vielleicht hier dran, dass es einfach ein anderes Szenario ist und dass das sozusagen auch gewollt ist. Aber ist ja vielleicht auch albern, ja, weiß ich nicht.
Also auch dann würde es ja wenig Sinn machen. Wie gesagt, du machst ja nicht die großen Schlachten, du machst ja diese kleinen Nadelstichmissionen. Und da immer mit dem Top-Gerät reinzugehen als kleiner MacWarrior ist schon ein bisschen seltsam. Selbst wenn wir davon ausgehen, dass der Clan wirklich große Ressourcen hat. Du kannst es dir alles irgendwie dann schön denken in diesem Szenario. Das macht das Spiel ja auch selbst. Um da einen kleinen Exkurs zu machen, das Spiel hat eine fantastische README-Datei. Eine der besten, die ich jemals gesehen habe. Und die ist ewig lang und enthält ganz viele Fragen, Q&A-Geschichten, Erklärungen, vor allem technische natürlich und dann aber auch zu Spielinhalten. Und mein Lieblingsabschnitt ist, das ist so ein Frage-Antwort-Abschnitt und die Frage lautet, der Autopilot lässt meinen Mac in Gebäude laufen. Ist das Absicht? Und da muss man dazu sagen, das ist wie bei Wing Commander auch, dass du ja dich so zwischen NAV-Punkten bewegst, die auf der Karte Punkte markieren, wo du jetzt als nächstes hingehen sollst und dann passiert da irgendwas, ein Kampf oder da ist irgendwie ein Rendezvous oder sonst irgendwas. Und dann gibt's natürlich auch hier die Autopilot-Funktion, die Taste A und dann läuft dein Mac da automatisch hin. Das ist nicht wie in Wing Commander, dass man da springt, sondern der Mac läuft dann da automatisch hin. Und dabei nimmt er keine Rücksicht auf die Hindernisse, die da dazwischen stehen. Also wenn da ein Gebäude ist, dann läuft er da dagegen. Na, und da wird diese Frage gestellt und die Antwort in der README lautet: MacWarrior sind bekannt für ihre Fähigkeiten als Piloten und Schützen. Den Autopiloten zur Reise zwischen NAV-Punkten zu verwenden, gilt als unehrenhaft. Deshalb hat die Entwicklung fortgeschrittener Autopiloten keine Priorität für die Clans. Das, also extra Punkte hier für diese Erklärung. Das ist eine offensichtlich miese KI, die halt auch noch im Kontext des Universums erklärt wird. Schön.
Das ist ja toll. Das ist natürlich Unsinn. Ja, aber lass uns doch mal zu den Kämpfen kommen, weil das ist ja das Zentrale und auch das, was das Spiel meines Erachtens auszeichnet. Und lass uns da auch mal reinhören, weil ich finde, das ist sensationell inszeniert. Trial initiated. Wolf Clan Protocol. All systems nominal. Group fire engaged. Chain fire engaged. Toll, hört sich das an, nicht? Man hört viel Ambient, man hört die Waffen, die hören sich auch groß an, die Waffen, finde ich. Man hat immer diesen Funkverkehr und ich habe ein großes, starkes Schlachtengefühl mit meinem Mac. Und ich habe auch, das war im ersten so ein bisschen angelegt und ich habe jetzt im Zweier ein ganz starkes Gefühl davon, dass ich ein großes, mächtiges Fahrzeug bediene. Ja, das fühlt sich für mich an wie ein Mech. Ich finde die Art, auch wie die Waffenwirkung gemacht ist. Ja, ich finde, wenn du so eine hubschrauberartige Kanone, so eine Minigun da abfeuerst und du siehst die Schüsse einschlagen, die Tatsache, dass er keine einzelnen Raketen schießt, sondern immer so Raketensalven. Du hast so ein großes Gefühl von, das ist eine wichtige, große, mächtige Waffe. Ja, da kannst du den Torso drehen, hast du schon kurz gesagt. Hast das Gefühl so, ich bin hier in einem Mech. Das hat mich voll gefasst. Ich verstehe nicht, wie du dem immun sein kannst.
Ich erkläre dir, wie ich immun sein kann. Das Ding ist, wie wir schon am Anfang gesagt haben, eine Simulation. Und es hat Elemente, die man zu dieser Zeit auch schon längst aus anderen Simulationsspielen kennt. Zum Beispiel ein Head-Up-Display mit durchschaltbaren Anzeigen, die dir jede Menge Statusdinger über die Welt und deinen eigenen Mac sagen. Die Geschwindigkeit ist nicht, dass du jetzt hier den Joystick nach vorne schiebst oder die Taste nach vorne drückst und dein Mac läuft dann da los, sondern das sind separate Regler. Wie so ein Schieberegler, na wie der Schubregler im Flugzeug, kannst du die Geschwindigkeit deines Macs einstellen. Der Torso ist separat drehbar. Du hast diese einzelnen Teile deines Macs, die Waffensysteme, die auch konfigurierbar sind. Du kannst die an- und ausschalten, zu Gruppen zusammenschalten und dann auf einzelne Feuertasten legen und so weiter. Du hast diese Hitzeentwicklung, die du im Auge behalten musst, den Zustand deiner Systeme und so weiter. Also es gibt eine Menge Zeug, das man im Auge behalten kann und muss. Ganz abgesehen davon, dass du ja auch noch deine Mitstreiter kommandierst und denen auch Anweisungen per Funk durchgeben kannst, zum Beispiel die Formation oder wen sie angreifen sollen und so weiter. Also wie gesagt, das ist funktional identisch und weitgehend zu den Flugsimulationen, Weltraumsimulationen. Das heißt, das kann man sich schon erarbeiten, das kann man schon verstehen, aber das muss man halt erstmal erlernen und das muss man erstmal üben. Deswegen gibt es ja auch diese Tutorial-Missionen und es ist eben kein Actionspiel. Und nun sagt das Handbuch auch schon genau das Gleiche, was du gesagt hast. Du wirst ein Teil des Battlemechs werden und der Mech wird zu dir. Also dieses Gefühl haben zu wollen, dass ich in diesem Ding bin, dass ich diese Kampfmaschine bin und die spiele. Und wenn ich dieses Gefühl haben soll, warum zum Teufel machen sie dann eine Simulation draus? Das verstehe ich nicht, Gunnar. Weil das, was mir im Weg steht bei der Immersion, ist die Simulation. Die ganzen Bildschirme im HUD, das ganze ständige Rumschalten von dem Zeug, die Dutzenden von Tasten, die ich mir merken muss, das Auf- und Abschalten von den Tasten und so weiter. Wenn ich zum Teil dieser Kampfmaschine werden will, dann macht noch ein Actionspiel draus. Wie der japanische Trend ist, zu der Zeit gibt es ja auch die ganzen japanischen Spiele. Da kommt das Armored Core, da kommen die Mobile Suit Gundam-Spiele auf der PlayStation-Ära und sowas. Und das sind alles Third-Person-Action-Spiele. Die haben ja auch diese großen Kampfmaschinen und die funktionieren viel flotter, viel unmittelbarer und nicht über diesen ganzen Simulationsumweg. Warum ist das eine Simulation? Erklär mir das.
Das ist doch viel geiler. Ich finde, das ist genau das, was diese Schwere dieser Waffe ausmacht, dieses Max. Ich finde, sobald du den von außen siehst, was du ja hier auch machen kannst, hast du ein viel distanzierteres Gefühl von, das ist eher so eine Spielfigur. Sondern wirkt die auch kleiner vom Gefühl her. Und ich habe da nicht das Gefühl, ich sitze in so einer riesigen Kampfmaschine. Das habe ich hier aber voll. Gerade durch diese Komplexität. Ich habe dieses Pilotengefühl so stark. Ja, du sitzt halt drin und dann schaltest du halt das an und das an, schaltest mit NDNAV-Punkte durch und so. Eine Zeit lang haben wir das zu zweit gespielt. Mit einem Joystick. Einer hat nur die Bewegung gespielt und der andere die Tastatur bedient. Ja, das war halt echt ganz funktional. So, ah, pass auf und jetzt hier, gib mir 5. Nee, jetzt geh wieder auf 3 zurück und pass auf und jetzt hier, löst mal die Waffe aus. Super. dieser ganze Pseudorealismus, der dadurch entsteht. Und das Spiel ist ja auch so, dass es davon profitiert, weil dieser Kampf ist halt ein langsamer Kampf. Es geht ganz stark um Sichtweiten, wer als erster schießen kann. Es geht ganz stark darum, das bisschen Terrain auszunutzen, was es gibt. Wenn du Sprungdüsen hast, wird es ein ganz anderer Kampf. Und ganz viel ist auch tatsächlich einfach, sich mal so gegenüberstehen und einfach aufeinander ballern, was es alles hergibt und hoffentlich das richtige Waffensystem dabei haben.
Aber das ist doch bescheuert. Das ist das Problem der Simulation. Mir geht's gar nicht so sehr um den spielmechanischen Teil, weil das funktioniert, ja, das musst du halt deinen Zugang finden, aber gut, wenn sie das machen wollen, okay. Aber das Spiel gibt mir ja dadurch, dass es langsam ist und dass ich zum Beispiel so von Nachtpunkt zu Nachtpunkt stapfen muss, ohne dass was passiert, auch Zeit zum Nachdenken. Und weil es eine Simulation sein will, denke ich dann halt über so Dinge nach, wie ist das realistisch, was ich hier eigentlich gerade tue? Und ist es realistisch, dass diese wahnsinnig seltenen, hochkomplexen technologischen, wertvollen Kampfroboter sich gegenüberstehen und sich gegenseitig auf die Pelle geben, bis halt einer umfällt? Das ist doch Wahnsinn, ja, in diesem Universum. Oder müssten diese Mechs, die bis zu 100 Tonnen schwer sind, wenn die da mit 50, 100 oder teilweise 150 km/h durch die Gegend stapfen, müssten die nicht bei jedem Schritt einen Krater in den Boden machen, ja? Müssten die nicht ständig straucheln? Lass die doch einmal in eine Pfütze treten oder einen Boden, der etwas weniger stabil ist. Die müssten doch die ganze Zeit auf den Knien liegen. Vor allen Dingen aber, wie du schon sagtest, da findet ja auch doch viel dann auf Distanz statt. Distanz heißt hier dann mal vielleicht einen Kilometer Abstand, also soweit man halt sehen kann. Aber selbst heute hast du ja schon Panzer und Artillerie, die über viele Kilometer schießen, ohne dass man sich jemals sieht. Vor allen Dingen hast du aber sowas wie Luftwaffe, die gibt's ja auch in dem Universum noch. Das Erste, was ich doch machen würde, ist, wenn da Max anstapfen, denen halt ein paar Bomben auf den Kopf zu schmeißen. Und dann sind die kaputt, die Dinger, ja. Also warum muss ich da jetzt extra mit so einem Kampfläufer da hingehen, um die kaputt zu machen? Das leuchtet mir alles nicht ein. Und ich würde mir da niemals Gedanken drüber machen, wenn es nicht diesen Simulationsanspruch hätte.
Du bist so schrecklich. Das sind rituelle Kämpfe. Das sind Ritter.
Das ist doch Quatsch. Im Endeffekt geht es da auch darum, wer gewinnt.
Doch. Da werden schon so Sachen gemacht in diesem Universum. Ist ja auch total egal, ob das jetzt eine schlaue Idee ist, sich das so auszudenken. Ich finde, das ist halt das Regelset. Und das ist halt das Regelset dieser Art Kämpfe. Das ist ja jetzt nicht die reale Welt. Wir sprechen jetzt ja hier nicht von Amerika gegen Russland, sondern man nimmt ja auch, wenn man C&C spielt, einige unlogische Entwicklungen in Kauf, um dem Spielspaß zu begegnen.
Aber das will ja auch kein realistisches Spiel sein.
Naja, aber natürlich ist es auch eine Simulation von bestimmten Sachen, ja. Es verwandeln sich nicht plötzlich Panzer in grüne Frösche oder so. Also das versucht natürlich auch so einen Zukunftsrealismus zu haben. Jetzt nicht Red Alert vielleicht, ja, aber C&C. Und das hat es hier halt auch. Man muss halt die Tatsache, dass es halt Mechs gibt, ist ja auch ein bisschen komisch, dass die Sprungdüsen haben können. Ist alles ein bisschen unsinnig, aber den Mech muss man halt im Suspension of Disbelief so mitnehmen. Sonst kann man daran keinen Spaß haben. Das ist halt dann das abgesteckte Ding. Wenn du jetzt halt sagst, ich steuere jetzt einen Mech, dann macht es mir mehr Spaß, in diesem Mech der Pilot zu sein, wie es mir auch mehr Spaß macht, TIE Fighter zu spielen, als ein abstraktes Raumschiff durch Ikaruga-Gegnerwellen zu steuern. Das dreht sich dann von einem Beherrschen von Technologie, von einem Gefühl davon, dass ich hier der Herrscher bin, zu einem Skillspiel, wenn ich halt das Ding von außen sehe und ausweiche und springe und so weiter und so fort. Und das ist halt eine andere Art Spiel.
Ein Skillspiel ist es hier ja auch. Du hast ja auch Missionen, die auf Zeit laufen, zum Beispiel, wenn du Sachen verteidigen musst und so weiter. Und das ist halt natürlich immer nochmal eine größere Herausforderung, wenn du schon sowieso mit der Komplexität der Steuerung zu kämpfen hast.
Aber so komplex ist es auch nicht.
Ja, man kommt da schon rein. Also so schlimm ist es jetzt auch nicht. Aber es ist halt doch was anderes als ein Shooter. Es sieht ja auch nicht aus wie ein Shooter übrigens. Also auf den ersten Blick vielleicht. Aber die Shooter jener Zeit sind ja die Dooms. Und wir sind ja noch vor Quake hier. Also mit dieser texturierten Grafik, die aber nicht sonderlich viel Relief hat. Und das hier sieht ja auch eher aus wie ein Flugsimulator jener Zeit. Also mit einem untexturierten 3D-Gelände, das dafür dann aber viele Hügel und solche Dinger hat. Bis auf ein paar Bodentexturen und so ein Clan-Logo auf dem Mac ist das ja noch keine texturierte 3D-Grafik, sondern nur geschadete.
Genau, sieht aus wie Gunship oder so ein Spiel, wie so ein Hubschrauber-Simulator, nur dass du halt läufst und nicht fliegst. Genauso fühlt es sich halt an, es ist halt eine Simulation. Und Skillspiel hin oder her, natürlich kommt es auf Skill an, aber es kommt halt auch stark aufs Loadout an, auf die Waffen und auf die Art, wie du mit dieser Bedrohung umgehen willst. Und ich finde das halt faszinierend. Also kann man natürlich sagen, ja klar, ein Mech-Spiel als Jump'n'Run wäre auch schön, aber ich finde halt für diese Metapher passt das super.
Es ist in seiner Art und Weise ein ziemlich pures Spiel. Auch dadurch, dass sie halt vermutlich nicht viel Zeit hatten für den ganzen Fluff, gerade auch im Vergleich zum Vorgänger. Die Missionen sind der Kern. Du bestimmst noch so die taktischen Ausgangsparameter, aber dann gehst du in eine Mission rein. Und die haben ja auch häufig mehrere Missions- Ziele. Also es gibt primäre, sekundäre und tertiäre Ziele. Die primären musst du erfüllen. Es können auch schon mehrere sein. Und dann gibt es noch Nebenziele wie zerstöre alle feindlichen Mechs und guck, ob noch irgendwelche Gelegenheitsziele da sind. Meistens irgendwelche Fahrzeuge, die irgendwo rumgurken, die kannst du auch noch kaputt machen und so weiter. Und dann gibt es natürlich verschiedene Missionstypen wie Eskorten, Beschützermissionen, Angriffsmissionen, sagte schon so Stealth-Geschichten und so weiter. Und dieser Abwechslungsreichtum der Missionen an sich ist ganz cool, zumal die gegnerischen Mechs, es gibt kein Kanonenfutter in dem Spiel. Du hast es nie mit großen Mengen an Gegnern zu tun, sondern wenn es mal 10 in der Mission sind, gegnerische Mechs, ist es schon viel. Aber jeder von denen ist wirklich eine Herausforderung und die gehen auch nicht ganz so schnell kaputt, vor allem wenn du das Spiel nicht so gut beherrschst. Und dementsprechend ist das auch jedes Mal so ein klein bisschen Adrenalinschub, so einen Kampf zu bestehen.
Ja, du kannst es auch gegen einfache Gegner versauen, nicht so leicht, aber es geht schon. Das Problem hier ist, dass das Spiel nicht buchführt darüber, wie gut du es gemacht hast. Das sagst du ja schon mit den Progressionssystemen. Sondern wenn du es halt gerade knapp schaffst, ist genauso gut, als wenn du es glorios schaffst. Dieser Aspekt macht das Spiel einen Tick zu leicht auf Dauer. Aber wie gesagt, ich finde, das ist halt eine eigene Art von Spiel dadurch. Ist kein großer Unterschied zu Gunship rumfliegen und einer MiG begegnen, wo du dich dann halt minutenlang belauerst und um so einen Berg rumfliegst. Und solche Sachen können hier auch passieren. Ja, du weißt, der ist da, du willst dich ihm nicht direkt stellen, wie kommst du denn ran, kannst du über den Berg, kannst du am Berg vorbei, kann ich irgendwie nur einen isolierten Schuss abfeuern, kann ich irgendwie seinen verdammten Fuß erwischen, damit er mich von der Seite nicht mehr angreifen kann, ja, weil er sich nicht mehr drehen kann mit kaputtem Fuß, und dann kann ich ihn von seiner schwachen Seite angreifen. Also diese Sachen spielen alle eine Rolle in dem Spiel.
Also ich kann, wie gesagt, auch aus jetziger Perspektive diesem Erlebniselement, diesem Immersionselement nicht so viel abgewinnen. Ich kann es nicht nachvollziehen, warum das ein wahnsinnig beeindruckendes Spiel gewesen sein sollte auf inhaltlicher Ebene. Gerade auch zum Beispiel im Vergleich zu den Nachfolgern, ja sogar noch zu den Mercenaries, quasi Add-on, was dann da noch später rauskam, was ein, wenn es nicht so krass verbuggt gewesen wäre, aber eigentlich die viel umfangreichere und coolere Spielerfahrung und vielseitigere Spielerfahrung ist. Hier ist es halt schon relativ kondensiert. Und ja, ein Mech zu steuern, okay, na gut, wenn man das jetzt schon immer mal sich vorstellen wollte, wie es wohl ist, in so einem Ding zu sitzen, dann kann man da einen Eindruck bekommen. Was ich gut nachvollziehen kann, aber was mir auch wirklich jetzt noch gut gefällt in dem Spiel, ist, wie sie es technisch umsetzen. Also du hast wirklich das Gefühl, dass das ein schweres Ding ist, in dem du da sitzt. Das stapft und wankt ordentlich, aber du hast coole, memorable technische Dinge. Du hast ein dreidimensionales Cockpit aus Polygonen, das mitschwankt. Du hast so rudimentäre Physik für die Mech-Teile mit diesem Schadensmodell. Na, wenn du im Gegner den Arm wegschießt, dann fällt der halt runter und fällt in Einzelteile. Wenn du ihm die Beine wegschießt unter dem Chassis, dann explodiert er, weil was will er ohne Beine noch groß machen? Und das ist cool, ja, und das hat satte Explosionen. Du hast schon gesagt, diese Raketensalven. Da ist so ein ganzer Schwarm von, ich glaube, 20 Raketen, so klein, auf einmal, die als eine Salve da rausschießen und in einem hohen Bogen, die sind ja auch zielsuchend, auf die Gegner zufliegen und dort dann in so einem Explosionsregen aufkommen. Das ist klasse, ja. Das ist jedes Mal wieder ein cooler Moment. Und wenn du selber beschädigt bist, dann verpixelt dein Radarbild und die Monitore fangen an zu rauschen und so weiter. Und was mir auch zum Beispiel gut gefallen hat, obwohl es eigentlich ziemlich traurig ist, dass wenn du zerstört wirst oder wenn du deine Mission abbrichst, dann kannst du dich mit dem Schleudersitz aus dem Mech raus katapultieren, auch wieder wie in einem Flugsimulator. Und dann schwenkt das Spiel auf so eine Vogelperspektivenkamera und du wirst da rausgeschossen und siehst es von oben aus diesem Mech. Und das sieht cool aus, das sieht wirklich cool aus. Also es ist nochmal ein schöner visueller Moment zu einem eigentlich traurigen Moment im Spiel.
Wenn ich es irgendwie zusammenfassen müsste, dann ist es das Schlachtfeldgefühl, das es mir vermittelt. Das finde ich tatsächlich exzellent gelungen, mit allem drum und dran, mit der Grafik, mit dem Schadensmodell, mit der Steuerung, auch mit der Komplexität der Steuerung, mit dem Audio, ganz super.
Also dieser technische Aspekt hat ja dann auch dazu geführt, Activision hat es vorangetrieben, auch sehr aggressiv, dass das Spiel für quasi alle 3D-Beschleunigerkarten, die damals en vogue kamen, speziell angepasst wurde. Dann hat es auch Texturen bekommen und mit jeder 3D-Beschleunigerkarte gab es eine eigene Version des Spiels mit Stärken und Schwächen. Manche haben Nebel, manche nicht, manche haben Texturfilter, manche nicht, Transparenzeffekte, manche nicht, höhere Auflösungen und so weiter. Es war also ein wirklicher technischer Showcase. Es gibt ein Vergleichsvideo für diese Versionen auf YouTube. Genauso wie es übrigens auch eine ganz wunderbare Serie gibt über die MechWarrior-Geschichte von dem Kanal The Examined Life of Gaming, müssen wir dann mal verlinken. Wenn man detailliert alles über MechWarrior und die einzelnen Spiele erfahren möchte, sollte man da reinschauen. Kann ich sehr empfehlen.
Aber Christian, dich kriegen wir nicht mehr bekehrt, was?
Nee, also vielleicht hätte ich einen der Nachfolger noch spielen müssen, denn MechWarrior 3 und 4 gelten als die besseren Spiele. Die haben insgesamt eigentlich auch noch interessante Geschichten, aber das geht jetzt etwas über die Reichweite dieses Podcasts oder das Thema jetzt hinaus. Ich möchte nur dazu sagen, dass eine der Sachen, die MechWarrior 3 und noch mehr 4 anders gemacht haben, ist, dass die Mechs schneller werden und die Steuerung unmittelbarer. Ja, weil es halt die Simulation doch nicht der Weisheit letzter Schluss ist.
Ja, wenn das man immer gelten würde, Christian, bei jeder Bastardisierung eines genialen Spielprinzips, weiß ich nicht. Aber ich finde es hier sehr gelungen und so. Ich habe aber auch insbesondere den Vierer, glaube ich, sehr gerne gespielt. Ich find, das geht schon alles so. Man muss halt auch mal Mac mögen und so. Ich bin gar kein ganz großer Mac-Fan. Ich habe mehr die Spiele gespielt als das Tabletop.
Nun, wenn man Macs mag und gerade Battle Macs, dann ist das ja ein ganz gutes Jahr, das Jahr 2018, in dem wir jetzt diesen Podcast aufnehmen. Gerade ist von dem Jordan Weissman, dem Gründer von Phasa, ein neues Battletech-Spiel erschienen als Taktikspiel, so eine Art XCOM im Battletech-Universum, soll wohl auch sehr gut sein. Und Ende des Jahres, wenn denn alles klappt, soll MechWarrior 5 rauskommen, nach langer, langer Zeit. Auch das wäre eine interessante Geschichte noch zu erzählen, aber das heben wir uns mal für einen anderen Cast auf.
Das machen wir ein andermal. Für heute lassen wir es hierbei. Den Vorhang zu und alle Fragen offen. Christian.
Dankeschön für das wie immer interessante Gespräch und dass ich auch mal Max kennenlernen durfte. Es war mir eine große Freude.
Hast du noch sowas? Können wir noch irgendwelche alten Militärsimulationen und so?
Ich habe keinen Zweifel, dass du noch mehr so entweder Kampfpanzerungs- oder Militärszenarien aus dem Hut ziehen wirst. Dark Omen ist ja auch so ein Kram, über den wir nochmal sprechen willst irgendwann. Mal gucken.
Das machen wir nach Gothic.
Genau.
Alles klar. Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss. Wir haben wieder eine Menge neue Patrons bekommen über die letzten Wochen und Monate, die uns mit mindestens $15 unterstützen und die haben sich ja eine Namensnennung verdient. Und wir haben festgestellt, also das ist wirklich ein kurioser Zufall, aber wenn man mal so ein bisschen recherchiert, hat man festgestellt, dass jeder einzelne von unseren neuen Patrons, dass das Nachname eine Abkürzung für etwas ist, ein Akronym. Die einzelnen Buchstaben stehen für was. Und wir haben es recherchiert und werden das jetzt natürlich hier der Öffentlichkeit mitteilen.
Das Interessante ist, dass man vielleicht denken könnte, wir hätten uns das ausgedacht, aber das stimmt ja nicht. Das ist ja da drin.
Ja, richtig, genau.
Man muss es nur rausholen.
Also es ist wirklich ein bizarrer Zufall.
Ja. Wenn das jetzt zum Beispiel jemandem nicht gefällt, das ist natürlich dann doof, dann können wir auch nichts für. Wir wollten das Schöne finden, aber in manchen Namen ist halt nichts drin.
Ja, vielleicht ist das so. Sie haben eine sehr eigene Poesie, finde ich. Ja, also ich war sehr erbaut, als ich das recherchiert habe. Also wir wechseln uns ab.
Ja.
Wir nennen jeweils den Vor- und Nachnamen und dann sagen wir, was der Nachname bedeutet. Ne?
Ja, genau. Genau. Man muss dazu bedenken, dass bei mir, ich weiß nicht wieso, vielleicht liegt es auch an der Recherche, dass ich da so besonders recherchiert habe. Bei mir fallen alle Namen, bedeuten entweder eine Zeitungsschlagzeile oder eine Heiratsannonce. Ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist.
Das ist ja noch interessanter, dass das dann so deiner Seite zufällt, weil wir haben die ja zufällig aufgeteilt in Namen.
Ja, bei mir ist komisch, nicht?
Ja, wirklich.
Und mal gucken, ob du nicht auch Heiratsannoncen hast.
Ja, doch, eins geht in diese Richtung. Also gucken wir mal.
Genau, dann du zuerst, ich zuerst. Du hast eine mehr.
Ja, ich fange an. Also der erste Unterstützer ist Andreas Segelke. Segelke? Geht schon wieder los mit dem Aussprechen. Und dieser Nachname Segelke steht für sei einfach geil, geh einfach langweilige Kerle ermorden.
Das fällt in keiner meiner Kategorien, Christian.
Vielleicht am ersten, naja, ich weiß es nicht.
Ja, das ist mehr so eine Lebenseinstellung, finde ich. Mhm. Ich habe Niklas Junge und das ist ganz klar eine Heiratsannonce. Jurist, ungebunden, nassforsch, gleichwohl einfühlsam.
Ach, ich möchte sofort hinschreiben.
Ja.
Ja. Thorsten Zech steht für zu Hause ein charmanter Haudegen. Fällt eigentlich auf volle Kanne in Heiratsanzeige.
Annonce, siehst du genau, ja. Martin Mank mit Enzika, maskulin, aber nicht chauvinistisch, Kumpel.
Ich kann ihn mir wirklich vorstellen. Andreas Berger, bei einer Reise geht er rückwärts.
Seltsam. Ich weiß nicht, wo das reinfällt. Ich habe Alexander Bahr mit H, barsch, aber hoffnungslos romantisch.
Das könntest auch du sein, Gunnar. Thomas Struger, sein Traum, rasant und glamourös Elche reiten.
Sehr schön. Irgendwer hat mir untergejubelt, Ferdinand Freiherr Schenk zu Schweinsberg.
Oh, wow. Okay.
Ich bin nicht mal sicher, ob das nicht einfach jemand aus der Wikipedia rausgeschrieben hat oder ob das wirklich ein realer Name ist, aber da ist natürlich ganz klar, das ist ja die, wie soll ich sagen, die Superform einer Heiratsanzeige. Suche chronisch hyperaktives Weibsbild, erfahrene Nagetierzucht, bodenständig, rechtschaffen, gemütvoll.
Sensationell. Sein ganzes Leben in einen Nachnamen gepresst. Sehr gut. Mein nächster Unterstützer heißt Markus Link und das steht für leider ist Napoleon Corsa.
Warum? Was ist daran ein Problem?
Weiß ich nicht, müssen wir Markus fragen. Ich habe damit kein Problem.
Komisch, ey. Heiko Schickbauer, sparsamer, cleverer Hausbesetzer, ist chronisch klamm, braut aber unentwegt edle Rauschgetränke.
Da kann man nicht widerstehen. Sehr gut. Nils Achterhold. Also Chinesen haben tolle Erdbeben, richtig heftig, ohne lästige Tornados.
Das ist ja sensationell. Wie gut er sich auskennt in der Welt.
Ja, ja.
Ich habe zwei ganz kurze, die möchte ich gerne zusammen machen.
Mach das.
Ich habe aber dafür noch einen Bonus hinterher. Stefan, okay. Max und Fabian Bass, jeweils drei Buchstaben im Nachnamen, was soll man da machen? Da kann man nur die Berufsbezeichnung haben. Stefan Max ist Mechatroniker aus Xanten und Fabian Bass ist bekanntlich Bademeister aus Sandhausen.
Schön, das ist schön in seiner Kürze. Robin Fischer ist, muss ich sagen, mein heimlicher Favorit. Vielleicht kommt man drauf, wenn man die Bedeutung des Nachnamens hört. Folgendes ist sicher, Christian hat einfach recht.
Oh.
Ja.
Oh, da hast du aber lange für gesucht. Den Namen hast du extra ausgedacht.
Das ist ein guter Mann, der Robin Fischer.
So, jetzt gehen mir die Heiratsannoncen aus, muss ich sagen. Ist einfach vorbei. Jetzt komischerweise die anderen. Es brach mittendrin ab. Jetzt kommen nur noch Zeitungsüberschriften. Ganz komisch. Christian Passheyer mit Y in der Mitte und 2 S. Pianist auf seltsamer Spritztour. Einmal Jemen, einmal Regensburg.
Gut, ja. Klaus Seleda mit einem C. Seleda. Ich weiß leider nicht, Klaus, wie man dich ausspricht. Aber ich weiß, was der Nachname bedeutet. Nämlich, creme einen Löwen ein, du Anfänger.
Du hast immer so schöne Sätze in den Namen, was du für komische Namen hast. Bei mir ergeben die nicht so schöne Sätze.
Ja, das ist, wie es hinfällt.
Bei mir ergeben das nur so komische Überschriften. Jan Oberdorfer. Ohnmächtig berichtet eine Romantiker ohne Romanze. Freundin einfach reaktionär.
Aber guck, ich habe jetzt auch eine Zeitungsüberschrift, wenn man so möchte, eine Schlagzeile. Nämlich den Christian Flügel. Und das steht für feindliche Lamas überrennen Guatemala. Ecuador lacht.
Genau so ist es, genau. Zeitungsüberschrift, sag ich dir doch. Sascha Örtig, Ölbaron ratlos, Thunfisch sterben in Gera.
Oh nein.
Die Gera ist ein Fluss übrigens, nicht nur eine Stadt.
Ah, okay, verstehe. Ja.
Und die Ölbarone wissen nicht, wie das passiert ist.
Naja, komisch. Ah. Da muss man mal recherchieren. Cedric Giesler, das steht für gib ihm Schokolade, lass Eis ran schaffen.
So ein Befehlstyp eher. Ja, so einer so, der so gerne mal Befehle erteilt.
Ja, ich kenne ja den Cedric nicht persönlich, aber meine Vorstellung ist, dass wenn er Hunger hat, ist er etwas anstrengend, sagen wir so.
Das könnte sein. Timo Schröter mit OE. Spinner kämmt hochgradig rechtswidrig ohne echten Trabantenausweis. Ergreift Rabauken.
Sehr gut. Ja, das ist ja schon eine richtige Geschichte.
Ja.
Arne Krüger steht für kauf ruhig Übergröße, Georg. Explodier ruhig.
Das ist ja fast gehässig.
Ja, vielleicht.
Was habe ich hier noch? Ah, da. Das ist natürlich eine offene Frage. Das Verhalten der Edelfische. Julian Zerzavi. 2 Z, 1 Y und 1 W. Ich sag mal, ne? Ui. Ziehen Edelfische Richtung Zypern? Anfangsverdacht wahrscheinlich Youngster. Also Youngsterfische. Junge Fische.
Ah, ja, ein bisschen gequält, aber
gut. Wie heißen junge Fische nochmal? Welpen? Ich weiß nicht, irgend sowas.
Larven. Susanne Brauer ist eine Unterstützerin und ihr Nachname steht für Bier riecht anstrengend und es röchelt.
Bier?
Ja, frag mich nicht.
Weiß ich auch nicht. Das ist ein bisschen kryptischer Name von der Susanne.
Ja, sie heißt auch noch Brauer. Mit
aber Brauer und Bier geht gut zusammen, das stimmt schon.
Ja, eigentlich schon.
Bei Sven Krügener ist im Nachnamen festgelegt, wo er herkommt. Das ist ganz hübsch. weiß nicht, was er macht, was er mal, wenn er mal umzieht. Also Sven Krügener, Kaiserslauterner Rhönradmeister. Überlegen gewonnen. Eine neuartige, einzigartige Rhönradtechnik.
Das ist schön, wenn man solche Hobbys hat. Sehr gut.
Ja.
Dennis Ziebart. Zwiebeln im Essen, Bastarde, alle restlos totschlagen.
Die Köche oder die Zwiebeln?
Sowohl als auch, glaube ich.
Wahrscheinlich auch, genau.
Dennis unterscheidet da nicht groß, wenn er in Rage ist.
Der Matthias Kretzler hat so ein bisschen so einen oberlehrerhaften Stil und der erzählt uns immer gerne, Katzen raufen einmal täglich zwecks Leistung einer Rangordnung.
Lukas Kulterer, Kinder und Lungenkranke trinken Eistee, restliche Einwohner Rotwein.
Die Lungenkranken, guck an.
Ja, man muss aufpassen.
Das Irritierende ist jetzt so ein bisschen, dass dieser Matthias Scheidt, das war schwer zu recherchieren, da musste man tief ins dunkle Internet gehen, weil der hat so Schweinereien mit seinem Namen gemacht.
Eieiei.
Okay. Ja, das ist ja schon komisch, ne? Matthias Scheidt, Schwanz, chronisch handbetrieben, erigiert im Dampfbad.
Es ist aus, Gunnar, es ist vorbei. Besser wird es nicht mehr. Ach, super. Chronisch anbetrieben. Okay. Ich habe noch den Gilbert Hange, dessen Nachname steht für heiraten. Ach nein, Girl, erst liebhaben.
Ah, die Geschichte meines Lebens. Ich habe noch einen Bonus. Und zwar mich.
Ah, okay.
Gunnar Lott. Liebenswerter, optimistischer, taktvoller Tierfreund.
Das ist auch das Erste, was mir zu dir eingefallen wäre.
Ja, genau. Mhm. Ich habe auch noch einen Bonus.
Ich habe noch eine letzte Unterstützerin, dann ist meine Liste vorbei.
Ah, okay, dann mach du das zuerst.
Dann nehmen wir uns deinen Bonus, was könnte das wohl sein, noch für den, ganz für den Schluss auf. Aber ich habe noch die Karen Kühlke und deren Nachname steht für krass überschätzt, Holunder, Leipzig, Krieg, Einhörner.
Diese vier Sachen passen magisch aufeinander.
Ja, das aber es musste auch mal gesagt werden.
Ja, dann habe ich noch natürlich, ist ja klar jetzt, Christian Schmidt.
Ah.
Sauertöpfischer, chronischer Hypochonder mit dievenhaften Tendenzen.
Es ist ein bisschen komisch, dass dein Name so wohlwollend ist, die Bedeutung deines Nachnamens, und meines so ein bisschen abwertend.
Nein, das sind beide einfach wahr.
Okay, ja, vermutlich wird das so sein, weil wir haben es im Internet recherchiert, es ist, wie es ist. Und es war uns eine Freude, wie immer. Und vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören, Ertragen und Unterstützen. Hier kommt jeder mal dran. Ne? Nur 15 Euro kommt jeder mal dran.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.